Gut, wollen wir loslegen.
Na gut, kommen wir nicht drum herum.
Könnt ihr Teile dessen, was wir vorher besprochen haben, eigentlich schon mit in die Folge reinnehmen können?
Wir wiederholen das
gerne. Hast du nicht schon angemacht?
An ist schon, ja.
Na, schneidest du alles zusammen.
Eben. Die schönsten Zitate von...
Wie soll ich denn Knut zusammenschneiden, dass dann wieder eine eigene Folge wieder rauskommt?
Naja, dann hast du jetzt schon mal seine halbe Stunde. Dann nimm ihn mit Mikro weg, hier.
Ich kann so nicht.
So, das nehme ich jetzt rein. Das ist der Anfang der Folge.
Kannst du denn sonst?
Das ist jetzt der Anfang der Folge. Das habt ihr jetzt davon.
Wenn die Brasilianerin kommen.
Ja. Mhm. Oder der stolze
Kuchenweise
im Alter. Ist ja.
Nee, jetzt kann ich es nicht mehr nehmen. Das ist zu sehr Altherrenhumor. Das ist. Passt das doch. Müssen wir uns dann nochmal überlegen. Ach so.
Warum sollen wir uns verstellen?
Ja. Ja, was für einen Schnitt haben wir? Deutlich über 50 heute, ne?
Ja, na, ich bin 62.
Du bist 62?
Ja.
Axel, so siehst du aber nicht aus.
Ich liebe dich. Ich bin 60.
56.
Oh. Okay.
Unser Küken.
Nö, hier.
Also. Ich.
Also. Auch wenn man es ihm nicht ansieht. Ja.
Bremschi macht nächstes Jahr Abi. Ja.
Okay, dann macht mal kurz eine Pause, dann mache ich jetzt das Intro und dann geht's los.
Aber nee, wie alt bist du?
51.
Vorgestern, ne?
Nee, hat er die besten Jahre nicht erlebt von Hertha.
Das wohnt er ja doch bei Mama.
Ich bin zu Besuch, das möchte ich nochmal ganz kurz. So, dann das Intro und dann legen wir los.
Exil-Herthaner. Der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins.
Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exil-Herthaner, ich bin Bremchen und ich grüße euch hier aus Tempelhof mit dem Wolfgang, dem Knut und dem Axel in unserer Altherrenrunde heute. Wie soll ich sonst nennen? Schön, dass ihr da seid. Leider nicht im Garten. Tut mir leid. Das Wetter hat nicht mitgespielt.
Hallo Bremchen.
Ja. Hallo.
Hallo.
Kommst du näher ans Mikrofon?
Hallo Bremchen.
Eben habe ich es noch gesagt, ja. Machen wir eine kurze Vorstellungsrunde, wenn ihr wollt. Ich weiß nicht, wer anfangen will. Ihr könnt erzählen, was ihr wollt. Zumindest sollte irgendwie rauskommen, wo ihr herkommt, was ihr mit Hertha zu tun habt. Und falls euch ein Lieblingsspiel von euch einfällt, falls euch eins einfällt, könnt ihr das auch noch raushauen. Jetzt wird's schwer.
Ja, hallo. Ich bin der Wolfgang. Ich bin seit 1995 in Berlin, bin eigentlich gebürtiger Rheinländer und bin eigentlich dann zu Hertha gekommen, weil mein, ich sag mal, Onkel, über 10 Ecken verwandt, der ist seit über 50 Jahren mittlerweile Hertha-Mitglied, sagte, wenn die aufsteigen damals, dann gehst du mal ins Stadion. Und dann hatte ich noch eine Karte bekommen, Dortmund, also Hertha gegen Dortmund, damals der Weltpokalsieger. Ich so oben neben der Anzeigentafel über der Ostkurve, Oberring, dann noch eine Karte direkt neben der Anzeigentafel und dann das 1-1. So, und das war, da ging es dann schon so ein bisschen los. Und irgendwann dann mit mehreren Kumpels dann immerhin, dann Dauerkarte seit, ich weiß es nicht, 2002 oder sowas, Dauerkarte, Ostkurve immer, öfters auch auswärts, ja. Und mein Lieblingsspiel eigentlich so von der ganzen Begeisterung her, würde ich sagen, war fast dieses 2-1 gegen die Bayern. Mit, wo Preetz dann noch den reingestolpert hat mit dem Schienbein und so weiter, ja, in Unterzahl. Und dann der damalige Stadionsprecher und noch 5 Minuten das Stadion hat getobt, ja. Und wenn dann der Schlusspfiff kam, das war schon emotional, fand ich so mit das Beste.
Mhm. Axel, willst du weitermachen?
Ja, gerne. Also wo ich herkomme, ich mittlerweile aus Brandenburg, aber bin gebürtiger Berliner und bin in Steglitz geboren und so weiter. Und bin Hertha-Fan geworden durch meinen Vater und einen meiner größeren Brüder. Mein größerer Bruder, der neulich auf der Hertha-Seite war, der 1000 Hertha-Spiele gesehen hat, wo jemand dann gepostet hat, na, ist ja nicht so viel. Allerdings muss man dazu sagen, dass das fast nur Heimspiele waren. Also Auswärtsspiele, er hat zwar die Pokalniederlage, das Nachholspiel in Hannover dann gesehen, aber gut. Wir sind früher ab und an, also ich gehe seit 57 Jahren zu Hertha und seit 1972 regelmäßig. Also da bin ich in die Oberschule gekommen und da bin ich immer mit meinen Kumpels hin. Ist, glaube ich, verjährt, weil wir sind damals immer über den Zaun gesprungen, weil wir auch die 2 Mark nicht hatten für Unterring, Kurve, Oberring gesamt. Und und mein Bruder war, wie gesagt, schon seit Gründung der Bundesliga da. Der ist auch einer der wenigen Menschen, die alle Tasmania-Spiele gesehen haben, um mal das Thema kurz noch anzuschneiden. Lieblingsspiel, Ich habe eigentlich zwei und das mag sich, ja, ist, das waren die beiden Champions-League-Spiele gegen Mailand und gegen Chelsea, weil das in meiner Erinnerung so Spiele waren, wo alles angerichtet war für Hertha. Es war sensationelle Stimmung, friedlich, toll, einfach positiv, super toll und sie haben die Erwartungen erfüllt. Und ich kenne ewig viele Spiele, wo ich war, wo genau diese Stimmung am Anfang war und Hertha hat völlig verkackt auf gut Deutsch. Und deshalb sind diese beiden Spiele in meiner Erinnerung ganz besonders. Das war so, wie ich es gerne öfter mal sehen würde und seitdem nicht mehr gesehen habe.
Danke. Ich überlege, ob ich jetzt für Knut doch nochmal die kleinen Sanduhren herhole, aber...
Oh, ja.
Ich habe ja nicht umgedreht, warte mal, ich mache jetzt die große Sanduhr.
Also zur Erklärung, Bremchen hat hier eine Sanduhr laufen, die dann uns ja in unserer Redezeit beschneiden soll.
Die ist auf 60 Minuten, das muss reichen.
Naiverweise.
Neueste Technik.
Ja, was soll ich sagen, ich bin der Knut Beyer und ich bin Hertha-Fan, auch seit Ewigkeiten. Und wie bin ich es geworden? Natürlich auch wie bei Axel. Der Vater war da maßgeblich dran beteiligt. Mein Vater ist in Wedding geboren und auch gebürtiger Berliner gewesen. Wir sind jetzt schon in der dritten Generation Berliner. Das kann man schon sagen, ist schon so viel wie Hochadel. Und er war mittlerweile, ja, er war bei der Berliner Morgenpost Sportreporter und wenn wir, also Sportjournalist, und wenn wir damals halt zu Hause gesessen haben, sonntags in der Regel zum Mittagessen, und wir waren viele, also ich bin der Jüngste von mehreren Geschwistern, dann gab es im Grunde genommen bei uns nur ein Thema, das war Hertha. Und das hat mich natürlich massiv geprägt. Und ja, also kurz oben, also ich bin nicht Fan geworden, aber ich hatte keine Chance gehabt, links, rechts oder irgendwo abzubiegen, sondern das ist einfach in die Wiege gelegt worden. Ja, und was die Sache angeht mit den schönsten Spielen, entsprechend, also bin ich natürlich, habe ich viele schöne Spiele gesehen. Und es ist... auch das Spiel, was angeschnitten wurde mit dem Wiederholungsspiel und so weiter und so fort, die ganze Schiene und so, da fällt mir ein, da ich war in Uerdingen dabei beim Halbfinale, 76-77 in der Saison, wo wir 1-0 gewonnen haben. Ich war jung und ich war ein Teil dieser Fankurve. Man darf sich das nicht vorstellen wie heute, dass da Tausende fahren. Wenn da 4 Busse gefahren sind, war das damals, egal welche Szene, schon eine ganze Menge. Und ich kann mich halt nur noch erinnern, wir gewinnen, wir sind im Pokalfinale und gefühlt diese ganzen 200, 300, 500, ich weiß es nicht mehr, Fans waren ein Riesenhaufen. Die sind alle übereinander gesprungen und haben einen Riesenberg gebildet und ich als Bengel natürlich auch noch mit rein und so. Also das war irre, irre. Also dass meine Hertha im Pokalfinale stand, das war, ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, zwischen dieser Freude und dann schon Pipi in den Augen haben vor Freude und so, das ist halt etwas, was natürlich unglaublich ist. Ja, das ist eigentlich meine, mit einer meiner schönsten Erinnerungen, natürlich auch das 9-1 gegen Dortmund in der Bundesliga, wo ich das allererste Mal ohne Vater in der Kurve stand, war natürlich doppelt prägend. Aber jetzt könnte man noch ganz viele andere Spiele aneinander reihen, die ich einfach großartig fand, auch ja Champions League, es gibt jede Menge, das Bayern-Spiel, da war ich das erste Mal mit meinem Sohn da. Lange, lange Geschichte. Habe ich auch mal so ein Buch geschrieben, habe ich das auch mal niedergeschrieben. Und ja, das ist natürlich etwas, was mit mir ganz eng zu tun hat. Und ja, soweit erstmal.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt Öl ins Feuer gieße, aber du hast auch den Hertha-Sieg 1977 bei den Bayern gesehen.
Ja.
Das ist ja, bist ja schon Zeitzeuge inzwischen.
Ja, ne, mit Öl ist auch gar nicht mal so schlecht. Auch Öl ist ja fossilen Ursprungs. Also Öl und wir Fans, die das Spiel damals gesehen haben, sind Gleiches. Ja, du darfst Öl zu mir sagen. Nee, ja, habe ich gesehen. 2-0. Grau und Gersdorf waren die Torschützen damals. Das war 77, Oktober. Datum weiß ich jetzt auch nicht so genau mehr. Das ist auch vollkommen wurscht. Und ich kenne, also es gibt natürlich noch mehrere, die dabei waren, aber ich meine, so aus dem Dunstkreis, glaube ich, war Helmut Friberg noch mit da, Manne Sangel, mehr weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Und das Irre dabei war, das kann man sich gar nicht vorstellen, wir hatten damals ja eine Fanfreundschaft mit Bayern und die war wirklich irre intensiv, jetzt werden viele sagen, wie geht denn das mit Bayern und so. Ja, das war eine Zeit, wo in der Südkurve in München halt noch bayerisch gesprochen wurde. Da gab es keine Brandenburger Sachsen-Erfolgsfans oder was weiß ich alles, oder die sonst woher kommen. Sondern das war halt noch eine sehr lokale, begrenzte Geschichte und das war sehr urig. Und wir haben uns also nach der zweiten Maß auch wunderbar verstanden, weil wir dann ungefähr dieselbe Sprache gesprochen haben. Das war auch etwas, also in der Kurve, wir fahren da rüber und sind bei denen in der Kurve, sind absolutes Nogo und gewinnen dann auch noch. Und wie wir Berliner halt sind, so bescheiden und zurückhaltend, haben wir natürlich dieses 2-0, wir haben das denen auch deutlich gemacht, dass wir da gewonnen haben, akustisch, ja, und ja, das war schon eine schöne Sache. Und ich hoffe, dass ich irgendwann mal dieses Alleinstellungsmerkmal, ich will nicht irgendwann mal die Kiste gehen in 30 Jahren oder so, ja, und dann sagen, ach ja, auf dem Grabstein steht, er hat doch den letzten Sieg gesehen.
Also schlimm wird es erst, wenn ZDF History kommt, dann musst du den Gedanken machen.
War das denn das Ende der Fanfreundschaft danach?
Nee. Die ist eingeschlafen letztendlich dadurch, dass Hertha gesagt hat, also mit Bayern und mit Hertha in einer Liga, da tut man Bayern halt einfach Unrecht, weil sie auf kurz oder lang nicht so erfolgreich geworden wären. Und da hatte Bayern ja damals entschieden, die erste Liga zu, Hertha entschieden, die erste Liga zu verlassen. Und über diese Abstinenz in der ersten Liga ist dann praktisch diese Freundschaft eingeschlafen. Dann kamen auch diese ganzen Strömungen von anderen, also von dieser ganzen Erfolgsfan-Geschichte dazu, wo dann auch diese Freundschaft dann auch nicht mehr weitergegeben wurde. Aber Fanclub Südkurve 73, so heißt der Gute. Also wenn da irgendjemand diesen Podcast von diesem Fanclub hört, Leute, es waren wirklich, wirklich geile Nächte bei euch. Und wenn ich irgendwann mal nicht 103 werde, dann seid ihr mit Schuld.
Ja. Danke erstmal. Ich muss noch was nachreichen, weil mir, ich glaube, vor zwei Folgen ein kleiner Lapsus passiert ist. An sich die Aktion 1892 hilft. Da ist natürlich sämtliche Unterstützung für die, alles in Ordnung. Da hatten wir noch, oder hatte ich noch eine Spendenaktion erwähnt. Ich hatte allerdings nicht mitbekommen, dass das nicht ein Zwischenstand war, sondern das Ende der Spendenaktion. Und ich hatte dann den André nochmal gefragt, inwiefern ich das korrigieren kann oder ob man jetzt spenden kann. Er hat mich da so ein bisschen zurückgehalten. Ich lese mal ganz kurz vor, was er geschrieben hatte. Bis wir ein eingetragener Verein mit offiziellen Vereinskonto sind, wollen wir aus Transparenzgründen nur via öffentlich einsehbaren PayPal Moneypool aktionsbezogene Spenden entgegennehmen. Derzeit ist keine Aktion in der Spendenphase. Trotzdem brauchen wir immer Unterstützung, zum Beispiel helfende Hände beim 1892 Suppenbus oder in der administrativen Arbeit, wie zum Beispiel Sachspende, Akquise und so weiter. Im Herbst möchten wir eine besondere Schlafsackaktion initiieren, zu Weihnachten dann wieder warme Weihnachten und Weihnachten im blau-weißen Schuhkarton. Wir würden uns dann wieder über die Unterstützung von euch sehr freuen. Und Link zu 1892 hilft, den hänge ich nochmal an die Folge ran. Und ab dem Moment, wo was passiert, werde ich das hier auch nochmal gerne erwähnen und unterstützen.
Großartige Initiative.
Ja, wenn ich überlege, wie oft die immer rumfahren, was die alles sammeln, was das für Arbeit ist und das ja bei allen neben dem Beruf, wow. Kann man nicht oft genug loben, ich lobe es hier auch oft.
Herzliche Grüße an André.
Richtig. Und alle anderen, die helfen, es ist ja nicht alleine. Da legt er auch Wert drauf und sagt, er, man kann ihn zwar gerne ansprechen, aber es helfen viele und es sind viele Köpfe und viele Hände dahinter. Und er betont das auch und das gebe ich auch gerne so weiter. Stadionbau. Das Solo für Knut. Es gibt zwei Gründe, warum man das aktuell nochmal ansprechen kann. Das erste für viele ein Aufreger, weil Union im Olympiastadion jetzt war, dort ein Spiel hatte, 0-0. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Wettbewerb hieß, ist aber auch egal. Viele haben sich ja doch über die Symbolik aufgeregt, dass sie da spielen, dass es zum Teil rot dekoriert wird etc. Dann der nächste Punkt, vor allem auch die Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses am 26. September, heißt ja vor allem für die Stadionplanung, dass man eventuell in der Politik andere oder vielleicht alte Ansprechpartner hat. Und es gab dann jetzt zum Schluss, das lese ich jetzt aber auch nochmal ab, Förderkreis Ostkurve, Fanhilfe Hertha BSC, Initiative Blau-Weißes Stadion sowie die Stadion AG haben gemeinsam einen ausführlichen Fragenkatalog an verschiedene Parteien verschickt. Rückmeldungen kamen dazu auch und ich glaube am 3. September gibt es nochmal eine Diskussion dazu mit der Politik, wo man Fragen stellen kann. Mhm. Ich habe das jetzt sehr grob zusammengefasst. Mhm. Wenn du willst, erzähl doch mal, wie ist der aktuelle Stand und wann wird das Stadion und wo wird es gebaut?
Du hast ja nun zwei verschiedene Sachen erstmal angesprochen. Das erste ist die Wirkung auf uns Hertha-Fans zu den Ereignissen des letzten Donnerstags im Olympiastadion. Das können wir ja, denke ich mal, hier auch gemeinsam mal besprechen, wie ihr das dann so empfunden habt. Und das Zweite ist dann Tatsache dann halt die Sache, was wir als Faninitiative Blau-Weißes Stadion, warum es uns gibt und was wir bis jetzt gemacht haben und was jetzt noch demnächst kommt. Ich denke mal, es ist ganz gut, wenn wir das in einen Zweiteiler machen. Ja, und deshalb bin ich auch wirklich mal gespannt, was jetzt hier Axel und Wolfgang auch dazu sagen und auch natürlich du zum Thema Hertha, Quatsch, Union im Olympiastadion. Also ich gebe mal den Aufschlag rein. Bei mir ist es halt so, mich hat das der Umstand, dass Union im Olympiastadion spielt, ist nicht der Punkt, der mich da gestört hat. Ja, ist ja vollkommen klar, die haben halt ein kleines Stadion, ne, was nicht europatauglich ist, was halt Tatsache auf damals für Köpenick gebaut wurde und halt auch Köpenick bedienen sollte. Und der Erfolg, der sich da jetzt eingestellt hat bei den Köpenickern, der sich ja auch in den Mitgliedszahlen niederschlägt, ne, wo sehr viele Eventis jetzt halt dort den Weg zu diesem Verein gefunden haben. Da nochmal an der Stelle danke an den ersten FC Union, sonst wären die vielleicht zu uns gekommen. Und das ist nicht der Punkt, der mich stört. Ja, natürlich, ja, das ist ein städtisches Stadion. Und richtig ist, dass die Olympiastadion GmbH natürlich zusehen muss, dass sie da Geld generiert. Vollkommen richtig. Und natürlich ist es dann folgerichtig, dass Union gerade auch Europa ist ja auch etwas, was dann auch in der Welt oder zumindest europaweit wahrgenommen wird, dann ist es schon wichtig, auch für diese Stadt Berlin, dass der 1. FC Union auch in einem richtigen Stadion mal dann spielt. Ne? Von daher ist es, also bin ich da auch ganz ohne Häme und es ist folgerichtig und das haben sie auch gut getan. Und ich finde es auch vollkommen in Ordnung, dass sie natürlich dann diesen einen Tag für sich genutzt haben und natürlich entsprechend da alles umdekoriert haben. Ich würde sagen, im umgekehrten Fall hätten wir ähnlich gehandelt. Das ist nicht das, was mich stört. Was mich stört ist halt, und das kann man halt wirklich dank des Internets, das nie vergisst, immer noch nachlesen, wenn man sich in diversen Unionforen bewegt, sind weit über 2/3 der Fans haben das Signal schon verstanden und entsprechend ausgelegt, nämlich als Demütigung für Hertha und halt auch es wurde ständig und immer wieder unter die Nase gerieben, dass das Stadion, was ihnen aus der Bedrohung geholfen hat, wird dann als Kloschüssel diffamiert und. Und jeder Akt, selbst der Gang zur Toilette, wird als kultiger Union-Akt beschrieben in Abgrenzung zu Hertha BSC. Also es ist schon sehr, sehr auffällig, was alles da für Quervergleiche gezogen wird. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Hertha auch ein Stück weit so die ABM-Maßnahme für den 1. FC Union ist. Also dass der Union-Fans können nicht ohne den Vergleich mit Hertha leben. Das ist natürlich auch wieder klar, das ist selbstverständlich so, aber es ärgert mich halt maßlos, dass halt diese Vorlage mit den Roten nicht etwa dafür benutzt wird und nicht gesehen wird in der Fanszene als identitätsstiftend für Union, sondern halt in erster Linie, ha, jetzt zeigen wir mal den Charlottenburger, wo es lang geht. Und das hat mich ziemlich gestört. Ja, das ist der Punkt eigentlich letztendlich.
Ja, für meine Person muss ich sagen, also ich habe mir das eigentlich gar nicht so großartig alles medial verfolgt und so weiter. Ich war an dem Abend auch in den Wühlmäusen. Da habe ich dann mehr zu lachen gehabt, als mir in irgendwelchen Unionforen mich rumzutreiben, was ich sowieso nicht tue. Deswegen habe ich gesagt, naja, gut, unschön, müssen wir mit leben, ist so. Ich bin da nicht ganz so emotional wie Knut, aber ja, müssen wir halt mit leben. Solange wir kein eigenes Stadion haben, wird uns das immer wieder passieren.
Ja, ich sehe es auch eher so, wie Wolfgang das sieht, dass mich das nicht so doll interessiert hat und dass sie es umdekorieren, das fand ich nicht weiter schlimm. Die anderen Sachen, denke ich manchmal auch, hätten wir wahrscheinlich ähnlich gemacht oder einige Fans von uns. Insofern, das, wie gesagt, das ist nicht unser Stadion und wer es mietet, mietet es und das kann man schön und nicht schön finden. Beim DFB-Pokal stehen auch manchmal Vereine bei uns in der Kurve, die ich da lieber nicht sehen würde. Aber es ist eben leider so. Und umdekoriert wird auch immer. Meistens ja ist ja eine Kurve wenigstens rot-weiß. Zwar dann auch nicht Union, aber immerhin. Und ja, also wie gesagt, ich sehe das relativ entspannt bei der Sache. Und bin auch sowieso nicht der, der jetzt irgendwie auf Union schimpft und hetzt. Und diese Kommentare gucke ich mir auch nicht an, so wie ich mir auch andere politische Sachen also dann nicht angucke, weil ich das, weil ich weiß, was da kommt. Und das will ich mir nicht antun. Dazu bin ich dann auch nicht zu tief drin und muss nicht härter Politik machen.
Dann bin ich der dritte Entspannte in der Runde, weil ich auch denke, man muss nicht über jedes Stöckchen springen, was einem immer vorgehalten wird. Ich sag mal, ich leite eigentlich da andere Fragen ab, nämlich warum es die Politik eigentlich nicht schafft, eine richtige Strategie oder eine richtige abgestimmte Planung für Sportstätten zu haben. Und das ist doch eigentlich die Frage, wo man sagt, mein Gott, ob da jetzt nur rot oder blau dekoriert ist, da halte ich mich doch gar nicht mit auf. Das ist nämlich überhaupt nicht das Problem von Hertha, das ist nicht das Problem von Union und das ist auch nicht von den Problemen der Berliner Sportvereine. Da rückt ja eventuell noch ein bisschen was nach, vielleicht kommt da ja noch mehr Vereine nach. Und der Punkt ist ja halt, Hertha will seit langem aus diesem Stadion heraus und will eine eigene Heimstätte haben. Da kommt man jetzt langsam zusammen, auch dank blau-weißes Stadion, die endlich die beteiligten Parteien an den Tisch bekommen hat. Das war schon mal erst der große Meilenstein. Jetzt geht's darum, die Leute mal hinzukriegen, wo kann denn demnächst dieses Stadion stehen? Und ich finde, Leute, lasst uns darauf fokussieren. Und bei dem anderen, das ist nächste Woche schon wieder vergessen und unwichtig, weil das, was langfristig zählt, ist nachher, wie klappt das mit unserem Stadion? Irgendwann wird man in Köpenick sagen, uns ist das Stadion zu klein. Und vielleicht kommt noch ein dritter Stadion und sagt, wie habt ihr eigentlich, was für ein Sportstättenangebot habt ihr hier? Und warum hat die Politik das so lange ignoriert? Das finde ich viel interessanter. Da würde ich viel lieber den Fokus drauf haben. Was jetzt nichts gegen den emotionalen Knut ist.
Dazu sage ich gerne was, aber ich will noch einmal auf die, eure Meinungen jetzt gerade noch mal kurz eingehen. Ihr drei seid entspannt, das finde ich gut. Damit
brennt in ihm.
Ja, wir sind zu viert, drei sind entspannt. Ich kann mit dieser Patt-Situation leben, ist kein Problem.
Eigentlich hast du ja die Mehrheit.
Aber ich möchte noch eine Sache nur kurz zu bedenken geben. Das DFB-Pokalspiel ist außen vor. Da gibt es auch keine Konkurrenzen innerhalb dieser Stadt. Letztendlich mit dem Finale. Leider nicht. Ja. Es ist halt so, dass jedes Stadion, jede Heimstätte eines Bundesliga- oder Profivereins, auch Amateurvereins, immer auch identitätsstiftend ist. Also Stadion und Verein sind immer eine Einheit. Und diese Einheit ist am Donnerstag definitiv sie ist gebrochen worden, sie ist zumindest in Frage gestellt worden. Und wenn eine Heimstätte nicht mehr identitätsstiftend für einen Verein ist, dann ist dieser Verein letztendlich auf dieser Strecke heimatlos und hat auch ein Stück weit an seiner Identität verloren. Und eine Identität mit der Heimstätte bedeutet letztendlich auch wirtschaftliche Folgen, weil damit kannst du deine Marke kreieren. Ne? Wir sind hier im Olympiastadion verortet, keine Ahnung. Das ist eine ganz klare Sache. Jetzt sind wir tatsächlich die Getriebenen und jetzt spanne ich mal den Bogen und das finde ich letztendlich in einem Punkt natürlich auch sehr gut, ja, weil durch diese Donnerstagaktion, abgesehen also von den dreien hier am Tisch, sind doch verdammt viele Hertha-Fans jetzt umgeschwenkt und haben gesagt, okay, wir wollen da raus. Also die da neutral waren, die dann auch gesagt haben, wir sind für das Olympiastadion. Ich denke mal, das ist jetzt hier auch nicht durchgängig am Tisch bei den anderen dreien hier eine Meinung. Aber dieser Wille jetzt rauszugehen aus dem Olympiastadion und diesen Gedanken zu forcieren, dass wir eine eigene Heimstadt haben und dann auch Tatsache ein eigenes blau-weißes Stadion, was weiß ich, ein Hanne-Sobeck-Stadion oder wie man es auch immer nennen will, ja, dann, was wir alles stolz auf der Brust dann tragen und es ist unser und wir lassen da wirklich nur noch rein, wen wir Tatsache wollen, ja, und es wird nicht mehr fremdbestimmt und das ist halt etwas, also da an diesem Ziel kann ich mich also wirklich mehr als ergötzen. Ja, kommen wir zum Thema blau-weißes Stadion, ne? Ich meine, nur ein Satz, Tatsache, ganz kurz, blau-weißes Stadion, ist eine Faninitiative, eine unabhängige Faninitiative. Wir haben die damals gegründet, weil wir der Meinung waren, dass die Politik und auch Hertha BSC im Thema Stadionbau, ich sag mal so, Deutsch-Deutsch-Dolmetscher brauchten. Und das waren dann wir, weil wir gesehen haben, es war unsäglich, wie die miteinander kommuniziert haben. Und da will ich jetzt auch gar keinen Namen nennen und ich will auch und ich sehe die Schuld wirklich auf beiden Seiten, dass also immer, wenn es vielleicht mal ein Gespräch gab oder vielleicht mal einen Fortschritt gab, konnte man genau das Gegenteil dann in irgendeiner Zeitung, meistens im Boulevard, nachlesen. Unsäglicher Umgang miteinander. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass die einfach nicht sehen, was für Chancen so ein eigenes Stadion in dieser Stadt auch für die Sportstadt Berlin bedeutet. Na gut, das war dieser kurze Satz. Jetzt könnt ihr euch den Punkt denken. So, und dann ist es halt so gewesen, dass wir gesagt haben, okay, da wollen wir reingrätschen. Und dann haben wir halt eine unglaubliche Kernerarbeit hinter uns gelassen. Wir haben also alle maßgeblichen stadtentwicklungspolitischen Sprecher, Sprecherinnen und sportpolitischen Sprecher, Sprecherinnen der Parteien aufgesucht. Wir haben mit denen lange diskutiert. Wir haben mit der Politik im Bezirk gesprochen. Wir haben mit den Sportverbänden gesprochen. Wir haben mit der Industrie- und Handelskammer gesprochen und. Also haben erstmal unseren Standpunkt dargelegt und auch deutlich gemacht, dass es nicht nur eine spleenige Idee von Hertha BSC an sich ist, sondern eben auch, dass es also viele Fans, damals haben wir auch ganz bewusst diese Formulierung gewählt, dass es viele Fans sind. Wir haben nicht die Quantität abgegeben, dass wir mehrheitlich dafür sind. Dafür war dieses Feld halt einfach auch in der Diskussion viel zu bombardiert, kaputtgeschossen. Aber wir wurden immer mehr und wir haben das auch gemerkt. Wir hatten ja dann diese Petition am Laufen, beziehungsweise die haben wir dann übernommen. Die Petition lief ja ohne unsere Initiative. Und dann dachten wir, Mensch, wenn die jetzt vom Baum geht, weil die ja nicht richtig beworben wurde, dann haben wir nichts gewonnen. Und dann haben wir uns dann halt mit den Initiator zusammengeschlossen, haben gesagt, hey, komm, wir unterstützen die Petition. Und mit dieser Petition war dann der erste Schritt erreicht, dass man Tatsache dann Petitionen ans Abgeordnetenhaus, sich halt für ein eigenes Stadion einzusetzen. Da hatten wir das allererst und wir hatten im Stadion dann auch Unterschriften gesammelt. Und es war immer, ja, ich weiß ja nicht und so. Und wenn wir dann aber gesagt haben, ja, aber wir sind für ein Stadion in Berlin und idealerweise auf dem Olympiagelände, so haben wir es damals mal ausgedrückt, da hatten wir zack, die Unterschrift schon drunter. Es gab also da schon sehr wenig Kontra. Ja. Obwohl diese Leute, die am Olympiastadion hängen, per se keine bösen Menschen sind, sondern auch richtig gute Menschen
Danke.
Sind. Ja. Ja, Axel, so ist es. Wollte ich nur mal gesagt haben.
Jetzt fängt das an, sich einzuschleimen.
Denn das sind ja auch natürlich auch gute Gründe, die da aufgezählt werden. Ja, also dann daraufhin haben wir dann uns hingesetzt und haben gesagt, wie kriegen wir die jetzt alle zusammen? Und da haben wir das Instrument des runden Tisches genommen. Schön mittlerweile seit der Wende auch ein sehr erprobtes Instrument in der Berliner Politik. Und haben alle Genannten dann auch eingeladen und dieser runde Tisch hat sich mittlerweile etabliert. 6-7 Mal hat er jetzt auch schon getagt. Leider hat uns da Corona auch ein bisschen dazwischen geschossen. Der erste runde Tisch war in Präsenz, wo wir dann halt dazu übergegangen sind, danach halt, wir haben es dann Informationsveranstaltung genannt, virtueller Art, weil wir dann halt nochmal natürlich diese Machbarkeitsstudie von Hertha BSC nochmal durchgegangen sind und geguckt haben, welche Standorte kommen in Frage und so weiter und so fort. Aber ich will da auch gar nicht so weit ins Tiefe gehen, was wir da am runden Tisch besprechen und mit wem wir da sitzen und wer da alles kommt. Ich kann nur sagen, er ist etabliert, der ist gut besucht, es sind maßgebliche Personen dort, auch die Sportverwaltung ist an diesem Tisch mit dran. Und wir haben aber eines vereinbart, gleich beim ersten Mal, ist nämlich Verschwiegenheit zu wahren. Nämlich nicht diesen Fehler nochmal zu machen, dass wir dann sagen, ja, aber der hat ja dann das gesagt und die hat das gesagt. Wenn ich das jetzt mache, können wir den runden Tisch, denke ich mal, auf kurz oder lang dann auch einstampfen. Irgendwann gehen wir in die Öffentlichkeit mit den Ergebnissen. Wenn wir denn ein feststehendes Ergebnis haben, wir sind gut unterwegs, aber jetzt haben wir auch die Wahlen vor uns und damit komme ich gleich nochmal zu den Wahlprüfsteinen. Und diese Wahlen, da werden ja die Karten letztendlich auch nochmal neu gemischt. Da müssen wir halt auch sehen, wer sitzt denn dann am runden Tisch. Ne? Also wer von den Genannten ist denn da überhaupt noch in Amt und Würden? Es zeichnet sich einiges ab, dass einige nicht mehr kandidieren, also von der Politik, dass einige Listen platzmäßig nicht so gut dastehen, wo man damit rechnen kann, dass sie vielleicht nicht mehr dabei sind. Aber wir haben halt auf jeden Fall, also als Konstante sind halt die Verbände und so weiter und so fort natürlich dabei. Die haben jetzt die Wahlen zum Teil auch hinter sich. Das ist halt das eine. Und dann hatten wir dann gesagt, okay, wir als Blau-Weiße Stadion merken, gerade auch seit Donnerstag, da rennen die uns auch e-mail-technisch, also auch die Fans die Bude ein, dass wir unbedingt alles dafür tun sollen, möglichst schnell Einigung zu erzielen. Wir müssen raus aus diesem Stadion, wir müssen aus der Umklammerung raus der Stadt und wir müssen auch raus aus dem willfährigen Umgang mit Hertha BSC, weil das ist etwas, was sich natürlich auch gezeigt hat, ist natürlich, die wissen ganz genau, dass Hertha BSC als Ankermieter für die natürlich Gold wert ist und da ist natürlich das Interesse erstmal nicht so groß, aber diesen Zahn, denke ich mal, haben wir vielen schon gezogen, also der Wunsch ist klar, wir wollen raus und jetzt sind also, was man in den Wahlprüfsteinen auch gemerkt hat, wir hatten dann mit der Fanhilfe, du hast sie ja alle genannt damals, also beim FKO und mit der Stadion AG und zusammengesetzt haben Wahlprüfsteine an die Parteien verschickt, insgesamt 7 Fragen, 7 Prüfsteine, die ersten 3 gingen halt um Polizeigewalt, um Fanrechte, um den Fortbestand des Fanprojektes, auch ganz wichtige Themen. Und die letzten 4 Fragen ranken sich um das Stadionthema, wobei 2 Fragen wir von Blau-Weißen Stadion gestellt haben, die anderen 2 von der Stadion AG. Zur Erklärung, die Stadion AG, die setzt sich im Grunde genommen mehr dafür ein, was ist, wenn wir bauen? Wie sieht das Stadion dann aus? Was muss dieses Stadion an Minimalforderungen erfüllen? Ne? Sie haben Aussagen, die haben ja auch sie haben es Forderungskatalog genannt, den hatten sie auch veröffentlicht, also klar mit der Namensvergabe und, da wollen halt die Fans maßgeblich mitreden. Finde ich auch gut, hat die Sache auch befruchtet, auch die 2 Fragen, die da eingebracht haben, sind vollkommen auch mit uns d'accord, super gut. Und aber setzen halt eben an, wir setzen beim Standort an, wir brauchen Standort, wir brauchen das Planungsrecht und danach können halt andere weitermachen, irgendwann will ich auch wieder meine Freizeit genießen. Ja, und diese Wahlprüfsteine sind beantwortet worden von allen angefragten Parteien. Ja. Und das ist ja öffentlich, das kann man nachlesen. Man kann halt sehen, dass die Grünen sich ohne Wenn und Aber zu diesen eigenen Stadion gestellt haben, in Berlin auch. Und auch ganz wichtig ist, dass halt eine ausreichende ÖPNV-Verbindung A schon da ist, weil das halt dann auch die Landeskasse nicht belastet und natürlich auch muss es auch eine ausreichende ÖPNV-Verbindung geben, damit halt dann auch die Lärmemissionen, ganz wichtiger Punkt, ne, bei der An- und Abreise, sich im Geringen halten. Dann kann man natürlich gucken und das werden wir demnächst auch schauen, wo kann denn so ein Standort sein für ein Stadion, wo bereits die ÖPNV-Verbindung so ausreichend vorhanden ist. Dann haben wir die SPD. Die SPD hat also auch für uns ein wenig überraschend, ja, auch voll und ganz sich ohne Wenn und Aber hinter Hertha BSC gestellt, hinter dem Wunsch, ein eigenes Stadion zu errichten. Und sie haben sich auch ohne Wenn und Aber, ähnlich wie die Grünen auch, für einen Standort ausgesprochen, der halt eben über eine ausreichende ÖPNV-Anbindung verfügt. Das ist also schon mal großartig. Dann haben wir die Linke, die ja traditionell da reservierter ist gegenüber den westlichen Wirtschaftsunternehmen Hertha BSC. Ich sage es mal so ganz böse. Und haben da erstmal nicht so die offensive Unterstützung angeboten. Aber auch da ist die Antwort so gewesen, dass halt letztendlich also der Wunsch eines Stadions von Hertha BSC auch nachvollziehbar ist für die Linke und sie also auch nicht unbedingt Hertha BSC zum Olympiastadion halten wollen, sondern halt da auch sagen, okay, wenn ihr das macht, dann ist das gut. Und wenn, denke ich mal, dass dann das Planungsrechtliche geht, dann müssten sie das auch unterstützen, das lese ich so ein bisschen raus. Zur Linken muss man allerdings sagen, dass sie auch allerdings sich auch sehr produktiv beim Runden Tisch eingegeben haben. Das muss man dazu sagen. Ja, also ja, dann haben wir die FDP. Die ganz ehrlich, die Antwort zu den Wahlprüfsteinen der FDP habe ich überhaupt nicht verstanden. Also die ist dermaßen investorenfeindlich und steht vollkommen konträr zu dem eigenen Wahlprogramm. Denn da steht drin, wir unterstützen Hertha BSC bei der Suche eines Standortes in Berlin. Und dann ist halt der Wahlprüfstein der FDP halt doch ein wenig relativiert ausgefallen. Das habe ich nicht ganz verstanden. Wahrscheinlich ist da die Kommunikation untereinander nicht so gegeben. Bei den vielen Abgeordneten auch nicht verwunderlich, denke ich, die sie hier haben. Also habe ich, ja, so ist das halt erstmal da auf dieser Strecke zu sehen. Aber als allerletztes natürlich last.
CDU wahrscheinlich.
Genau, noch. But not least, die CDU. Ja. Und die CDU, ja, ich habe jetzt erstmal die Regierungsparteien abgearbeitet und die FDP wegen des Widerspruchs, aber die CDU darf man natürlich da nicht vergessen, wollte ich auch nicht. Denn die haben auch sowohl im Wahlprogramm drin, dass sie Hertha BSC unterstützen wollen beim Stadionbau und machen das auch in ihrer Antwort der Wahlprüfsteine deutlich. Man hat doch gemerkt, ne, dass also einige Parteien sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben haben, diese Wahlprüfsteine zu beantworten. Und das ist etwas, was wir Fans natürlich auch sehr gerne sehen. Ne? Wie, also alle, die wir gefragt haben, antworten. Das ist nicht üblich bei Wahlprüfsteinen. Also das kann man jede andere Thematik verfolgen. Ne? Das ist schon also großartig. Da Dank wirklich an alle, die geantwortet haben. Ja, und die CDU ist also, wie gesagt, sagt das auch deutlich, ohne Wenn und Aber, da an der Seite von Hertha BSC. Darüber habe ich mich besonders gefreut, weil dass ich überhaupt dann diese Faninitiative initiiert habe, ja, die Leute um mich rumgeschart habe, hatte ja auch einen Schlüsselmoment. Und das war eine Veranstaltung von Andreas Staszkowski von der CDU, der auch im Sportausschuss sitzt für die CDU des Abgeordnetenhauses. Und der hatte mal so eine Veranstaltung gemacht im Westend, hat also Hertha BSC nicht eingeladen, hatte aber 8 Tische voll von Naturschutzverbänden bis 8 und alle, also er hat alles rumgeschart und da alle 8 Tische sagten nein, 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 nein. Im Publikum, dann kam einer von der AfD, hat dann auch noch gegen Hertha gewettert, das war eine CDU-Veranstaltung wohlgemerkt und ging dann noch auf seinen Platz von, ja, das können sie auch absteigen und so. Es war eine unglaubliche Feme-Veranstaltung, die mich so wütend gemacht hat, ja, dass ich gesagt habe, okay, das wollen wir mal sehen, ne? Ja, und mittlerweile ist es halt doch sehr sachlich geworden, ja. Und die Unterstützung der CDU, vor diesem Hintergrund freue ich mich natürlich da auch sehr, ja. Und jetzt muss man halt sehen, was diese Wahlprüfsteine nach dem September an Wert haben.
Ja. Gut, also das Dumme ist, ihr müsst jetzt eigentlich ein bisschen innehalten, weil ihr nicht wisst, in der Zukunft welche politischen Ansprechpartner sind da. Wer ist sozusagen der neue Senat dann,
ja? Ja, das
wer
ist,
bildet den neuen Senat?
Das ist richtig, aber wir haben von vornherein es immer darauf angelegt, alle Parteien denn dann, die wir angesprochen haben, mitzunehmen. Ja. Ja? Also das heißt, es ist ja letztendlich, wird es eine Abstimmung im Abgeordnetenhaus geben dazu. Und da denke ich mal, wird es keine geheime Wahl geben. Und unser Traum ist es, dass es parteiübergreifend also Mehrheiten gibt für diesen Standort, den wir denn dann haben. Ja? Dass sie dann dafür votieren. Man darf ja auch nicht vergessen, so eine Partei, wenn man sich die Abgeordneten anguckt, 20% davon haben vielleicht maximal eine Affinität zum Fußball. Und von diesen 20% müssen dann auch noch welche eine Affinität zum Profifußball und dann auch noch zu Hertha BSC haben. Das ist natürlich eine dünne Decke. Ja, es ist natürlich klar, dass Mietenpolitik und so weiter und so fort, dass viel größere, natürlich, selbstverständlich, einen viel größeren Stand hier in der Berliner Politik hat. Aber die wir am runden Tisch haben, die haben natürlich dann die Aufgabe, wenn wir soweit sind, dann ihre Leute mitzunehmen.
Du hast eben Stillschweigen nochmal genannt und ich werde dich jetzt auch nicht auffordern, das zu brechen. Ich interpretiere es mal auf meine Art und Weise. Der erste Schritt war, die Parteien erstmal die beteiligten Leute an einen Tisch zu bekommen. Der zweite Schritt war eigentlich erstmal Überzeugungsarbeit zu leisten in der Politik, dass überhaupt eine Notwendigkeit zum Handeln besteht, weil ja oftmals immer gesagt wird, warum braucht ihr denn ein Stadion? Wir machen euch LEDs im Olympiastadion, dann könnt ihr dann auch weiterspielen. Das ist ja von Vereinsseiten und ich denke mal nicht nur bei Hertha, das ist ja grundsätzlich bei den Berliner Vereinen so, dass man sich da, glaube ich, ein besseres Konzept, abgestimmteres Konzept wünscht. Ich glaube, auch da scheint man angekommen zu sein in der Politik. Dann würde ich jetzt mal zwischen den Zeilen lesen, dann geht es jetzt eigentlich doch viel spezifischer um den genauen Ort. Ja. Wo baut man das? Kann man das sagen?
Das kann man so sagen und so würde ich es jetzt auch stehen lassen. Ein wesentlicher Punkt war aber auch Tatsache, Vertrauen zu finden bei den Leuten und dass wir auch Vertrauen finden zu den Leuten. Das ist ganz wichtig, die da agieren, zu den ganzen Protagonisten. Das ist erreicht und ich denke mal, die sehen auch, die nehmen uns ernst. Ja, wir sind nicht irgendwelche speedigen Fans. Ne? Vielleicht haben am Anfang einige gedacht, naja Gott, den Sprint halten die nicht durch, aber wir sind Tatsache in der Sache Marathonläufer. Wir kommen da richtig gut voran und wir lassen da auch nicht locker. Ja, und wir, denke ich mal, werden auch immer professioneller Und da möchte ich auch mal wirklich meine Lanze brechen. Es wird immer dann gesagt, ja, die Partei ist sowieso dagegen und so. Es ist erstaunlich, wie viele jetzt in der Politik dieses Thema Tatsache begriffen haben, sich sachlich damit auseinandersetzen und parteiübergreifend an einer Lösung arbeiten. Wenn ich da vorhin auch die Linke genannt habe, kann ich es nur noch mal sagen, auch der Mensch, der da von der Linken in dieser Runde sitzt, ist ein Teil einer konstruktiven Runde. Und ich bin total froh, wie diese Runde sich gefunden hat, ziemlich schnell. Und auch zum Wahlkampf hin haben die nicht angefangen, sich die Augen auszukratzen. Das war ja unsere große Sorge. Jetzt ist Wahlkampf, na Gott, jetzt können wir das Thema ja wirklich einpacken, weil jeder es entweder für sich oder gegen den anderen verwendet. Alles nicht passiert und deshalb also wirklich an der Stelle einen großen Dank an die Politik hier in dieser Stadt.
Das ist schon fast ein gutes Stichwort. Eine Frage stelle ich noch, obwohl wir weit über der Zeit sind bei dem Thema. Du hast ja auch wieder die Sanduhr umgedreht, ich habe es gesehen. Am 3. September, ich glaube, ihr sucht noch Fragen oder man kann noch Fragen zur Verfügung stellen. Mach's mal in kurzen Sätzen. Okay. Wohin kann ich das schicken?
Alles klar. Also am 3. September haben wir dann zu den Wahlprüfsteinen, und zwar die sich mit den Stadien befassen, nicht um die ersten drei mit den Fanrechten etc., eine Podiumsdiskussion angeregt, zu denen jetzt auch die Parteien dann kommen. Haben alle zugesagt, bis auf die FDP. Und dadurch, dass die Räumlichkeiten sehr begrenzt sind, ne, wir hätten es gerne vor 300-400 Leuten gemacht öffentlich, sind wir darauf angewiesen, dass wir vorab Fragen aus der Fanszene bekommen zu dem Thema und vor allen Dingen insbesondere zu den Wahlprüfstellen. Lest euch die durch, darum geht es. Und dazu wollen wir die Parteien befragen. Und wenn ihr denn vorab irgendwelche Fragen habt, schickt sie an uns, und zwar an, jetzt kommt's, Blau-Weißes Stadion, ein Wort, mit Doppel-S das Blau-Weiß. Klar, geht glaube ich gar nicht bei der E-Mail-Adresse mit SZ, ne? Nee. Also, ne?
Ich hänge den Link sowieso an die Folge, da schreibe ich es dann hoffentlich auch richtig.
Gut. blau-weißes-stadion@gmail.com. gmail.com.
Okay, ich schreibe es auf. Dann kommen wir jetzt aber vom Stadion mal zum Fußball, zum richtigen Fußball, oder? Oder das, was, ne, richtiger Fußball war es auch nicht. Ganz schlechte Überleitung nach dem Bayern-Spiel.
Danke. Ist gar nicht so schlecht, die Überleitung, weil die haben ein Stadion gebaut, weil sie auch im Olympiastadion gespielt haben. In einem Olympiastadion, was allerdings noch 17 Mal schlimmer war als unser Stadion, auch wenn es eine tolle Architektur ist, aber ich meine jetzt für Fußball. Und haben ja theoretisch das auch mit den nicht so doll befreundeten Blauen zusammengebaut, auch wenn eigentlich die Roten es bezahlt haben, wie man jetzt ja weiß. Insofern ist das gar nicht so ein schlechtes Thema. Allerdings ist das natürlich das Stadion nicht in München, wobei da die Situation auch einfach traditionellerweise ein bisschen eine andere ist. Aber deshalb, die Überleitung ist doch super.
Stimmt, aber dass wir
uns so ein Stadion hätte ich gerne.
Ich nicht, aber ist das eine Blaupause, wie wir es nicht machen sollten?
Oh, eine
ich.
Blaupause.
Ja.
Eine Blau-Weiß-Pause, meint er. Eine
Blau-Weiß-Pause, ja, klar.
Das hat er gar nicht mitgekriegt.
Hat er jetzt über den Wortwitz gelacht oder über das Wort Pause aus meinem Mund?
Über Blau, okay. Den Blaubezug fand ich schön.
Ich habe über Pause gelacht.
Danke, Axel.
Bayern-Spiel, 5-0 verloren. Ich weiß nicht, wie wir uns dem ganzen Ding nähern wollen. Du hast ja schon gesagt, Knut, du wirst eigentlich gar nicht drüber reden.
Nö.
Du hältst dich zurück. Das ist schön. Jetzt plötzlich. Ach, ich weiß nicht. Ich habe viel aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob wir alles durchgehen wollen. Dardai verletzt, Piontek verletzt, Jahrstein verletzt. Marvin Plattenhardt fiel kurzfristig aus. Dafür kam dann auch Mittelstädt. Vielleicht auch ein Teil des Problems an dem Tag. Kann kurz, Schwolo hat gespielt, Mittelstädt, Stark, Boyata, Deo, Askasiba, Tuzar, Jovetic, Serda, Luke Bakio, Selke. Wir werden bestimmt nachher nochmal über Dardai sprechen. Ich habe mir da nur die Wechsel nochmal angeguckt, weil wahrscheinlich kommt noch der ein oder andere kritische Text zu Dardai. Aber ich finde, eigentlich haben die ganz gute Schlüsse gezogen aus den letzten Spielen. Pekarik hatte in zwei Spielen eigentlich große Probleme, für ihn kam Deo, der eigentlich der etwas agilere Spieler ist. Denn Pekarik hatte ja wirklich Probleme über außen. Plattenhardt fiel aus. Wen soll er bringen? Da hätte ich auch Mittelstädt gebracht. Wen denn sonst? Dann kam, was, jetzt muss ich mal gucken, für De Rosun, der mich auch nicht überzeugt hat, war dann Jovetic von Anfang an. Und Boateng wurde ersetzt von Toussaint. Also da kann ich jetzt eigentlich keinen Vorwurf machen. Also rein von der Aufstellung. Ich habe eher ein Einstellungsproblem bei Hertha gemerkt, aber kein Aufstellungsproblem. Geht er da mit? Oder ist die Frage so doof?
Sowohl als auch. Also nee, ich sehe auch keine großen anderen Möglichkeiten, wobei bei Seefurg denke ich manchmal, wie sage ich es jetzt nett?
Licht und Schatten?
Schatten und Schatten eigentlich. Oh. Nein, er ist vom Ansatz her ein wirklich sehr guter Fußballer, aber er hat immer mindestens eine Szene, wo er völlig verkackt. Mindestens. Und das ist Fummeln vom Strafraum gegen Müller zum Beispiel, wo dann, ich glaube, irgendein Tor fällt, weiß nicht mehr. 3-0. Ja, ist 3-0. Und das macht er immer. In jedem Spiel hat er Szenen, wo er hinten fummelt, statt einfach das Ding mal rauszudröschen. Gut, das hilft auch nur ein paar Sekunden, aber in der Situation wäre zumindest das 3-0 nicht gefallen, was ja, auch wenn wir keine Chance hatten, aber trotzdem letztendlich der endgültige Deckel auf dem Spiel war. Und deshalb hätte ich ja vielleicht eher Klünti gebracht, weiß ich nicht. Aber sonst viele Möglichkeiten hat er ja nicht, was er bringen kann. Und die werden ja jetzt nach dem Spiel sind ja noch zwei Möglichkeiten weniger, die wir haben. Und wenn ich es höre, dass es immer auf die, ja, wir bekommen noch Spieler, ja, wir bekommen noch Spieler, ja, wir bekommen noch Spieler. Ja, wann ist denn letzte Mal ein Spieler so eingeschlagen, dass er uns sofort geholfen hat, was wir jetzt brauchen? Wir haben jetzt zwei Spiele vor der Tür, wo wir 6 Punkte brauchen. Nicht 4, nicht 3, nicht 1, sondern 6. Und ich weiß nicht, wie das gehen soll mit neuen Spielern, die ja dann wieder ein halbes Jahr eingewöhnt werden, bis sie das System verstanden haben oder was auch immer. Also da sehe ich eher das Problem. Das Bayern-Spiel selber ist, da kann man nicht viel zu sagen. Das ist, man kann gegen Bayern verlieren. Man kann auch gegen Bayern hoch verlieren, aber man muss den Finger aus dem Popo nehmen und ackern, so wie es eine Woche vorher Köln gemacht hat. Auch wenn ich uns jetzt damit nicht vergleichen will, aber ich meine, und dann höre ich im Interview danach von Stark, dass er sagt, ja, wir haben jetzt gegen zwei Champions League-Teilnehmer gespielt. Aber eine Mannschaft, die nicht absteigen will, muss auch mal bei einem Champions League-Teilnehmer punkten. Das ist uns zum Beispiel letztes Jahr meines Wissens wenig bis gar nicht gelungen und das muss man mal irgendwann machen, wenn man nicht wieder 16. oder 15. oder 14. werden will.
Willst du da auch Luft machen, Wolfgang? Oder
ist das, nee, ich kann mich da
haben wir dir keine gute Brücke gegeben.
Also. An Axels Ausführungen anschließen, ja, da hat er nämlich vollkommen recht, von den Spielern, die wir haben, war es von so her, aber was halt total nicht gestimmt hat, war die Einstellung. Und das war halt wieder mal.
Ich reibe mich ja, ich weiß nicht, ob es heute nach so einem Spiel Sinn macht, über Einzelne zu sprechen, wo ich insgesamt das Gefühl habe, da hat ein Team nicht funktioniert. Korrekt. Nichtsdestotrotz, ich habe mich ja, ich weiß nicht, ob ich mich damit immer unbeliebt mache, schon sehr mit Selke gehadert. Ein Spieler, der für mich eigentlich schon mal weg war, bei dem geplant war, dass er zu Bremen geht. Dann sind die nicht abgestiegen und dann war er hier und ich hatte immer so den Eindruck, na, ob das Hertha wirklich so geplant hatte, dass er nochmal zurückkommt. Dann hat er eine tolle Vorbereitung gemacht. Dann hat er ein Tor geschossen im Pokal. Und das ist jetzt das dritte Spiel. Er hatte zwei super Chancen, vor allem eine. Das war Goretzka. Das hat, glaube ich, ein Rückpass werden. Und spielt Selke wunderbar in den Lauf. Der macht das eigentlich gut. Der nimmt den Lauf an, schließt dann aber viel zu früh ab. Und ja, das Schüsschen war dann nichts Dolles. Dann macht er nochmal, also den kann man, jetzt kommt Phrase, den kann man auch mal reinmachen. Und auch danach nochmal, hat er nochmal eine gute Chance gehabt. Aber ansonsten, ach, ich habe schon wieder Angst, dass Selke wieder in dieses alte Phlegma zurückfällt. Hast du zu dem eine Meinung? Sorry, dass ich
dir jetzt... Ich möchte eine Lanze für Herrn Selke brechen.
Jetzt kommt's.
Ja, ich habe ja anscheinend öfter andere Meinungen hier am Tisch, aber...
Nee, das ist...
Gut. Wenn so richtig.
Nee, ich höre dir jetzt sehr gerne zu, weil... Sonst hätte ich auch was dazu gesagt, wahrscheinlich in der gleichen Richtung.
Wenn man sich die Spielanlage von Hertha anguckt, seit Kalou und Ibisevic weg sind auf jeden Fall, vorher bedingt auch schon, da war ja Selke auch da als Ibisevic da, ist das Spiel nicht zugeschnitten auf den Mittelstürmer. Punkt. Und der Mittelstürmer bei uns ist der erste Verteidiger vorne und er kriegt keine Bälle. Also ein Mittelstürmer muss gefüttert werden und das wird er nicht, weil unsere Außen, ich sage jetzt doch einzelne Namen, nämlich Dilrosun zum Beispiel, für mich ein Komplettausfall ist seit Monaten. Da hat er zwei geniale Szenen, dann verfummelt er sich die dreimal hintereinander. Das ist kein Fußball, den ich sehen will. Der Er kann gerne fummeln, wenn er vorbeikommt. Aber wenn er nicht vorbeikommt, dann muss er irgendwann mal merken, ach Mensch, da steht ja einer frei, dann spiele ich den mal an. Und solange keine Flanken kommen, ich sage jetzt nicht im Minutentakt, aber wenigstens ein paar, hat ein Selke keine Chance. Und er rennt und er ackert und von der Einstellung her ist er in meinen Augen ein Spieler, der immer vorne weggeht. Das hat ja Dardai auch gesagt und das finde ich auch. Sieht manchmal ein bisschen unglücklich aus und er hatte natürlich auch eine richtige schlechte Phase. Aber ich denke, man muss, ja, jetzt ist er einfach nur verletzt, er hat einen Rippenbruch, ne? Das stand heute Morgen im Internet. Das heißt, er wird auch eine Weile wieder ausfallen. Jetzt haben wir eben gar keinen, ist auch okay. Dann spielen wir eben, weiß ich nicht, 4-1-4 oder so, keine Ahnung. Aber generell finde ich Selke, also ich fand das im ersten Moment, dachte ich auch, oh Gott, jetzt wirklich, aber dann letztendlich hat er mich auch in der Vorbereitung überzeugt. Das Pokaltor war sensationell, fand ich. Also wenn man sich anguckt, wie hoch er springen kann, ja, das ist schon, er hat die Klasse. Die hat er schon lange. Er kann sie nicht immer abrufen und das liegt zum Großteil an den Mitspielern, die ihn nicht richtig einsetzen oder an der Taktik, die nicht auf ihn zugeschnitten ist.
Danke, Axel. Axel und ich sind einer Meinung.
Kommt nee, nicht oft vor.
Ja. Ich sehe es ähnlich. Also ich meine, wir Fans sind ja auch ziemlich einfach gestrickt. Ne? Wenn also vorne einer, ich sag mal, 90 Minuten lang nicht zu sehen ist und dann macht er in der 91. als Stürmer das Tor, da ist er unser Held. Ja, dann rennen wir da mit den Trikots durch die Gegend und flocken seinen Namen überall rauf. Ja, wenn aber ein Abwehrspieler hinten 90 Minuten lang richtig gut spielt, aber dann leider in der 91. sich tunneln lässt, dann läuft das umgekehrt, dann brennen die Trikots. Ja, der Fokus liegt natürlich immer auf den Sturm. Aber ich finde, du hattest es ja vorhin genannt, dass halt Spieler sehr gut, das ganze Spiel über eigentlich sehr gut spielen, aber dann doch diesen einen entscheidenden Fehler machen. Wir hatten das gestern auch in einer illustren Runde, mit dem wir da Bayern Spiel gesehen haben. Ja, egal, wir hatten ja viel Zeit während des Spiels mit uns zu unterhalten, was wir dann auch getan haben. Und einer sagte, dass das halt ein Mentalproblem ist. Es fehlt halt die Konzentration über die komplette Spielzeit. Da können Leute 90 Minuten lang gut spielen, sie machen diesen einen entscheidenden Fehler und Hertha macht dann diesen einen entscheidenden Fehler. Dann ist halt die Situation im Sturm, wenn das Ding reingegangen wäre, wäre es 0-1 gewesen, dann wäre das Spiel auch ganz anders gelaufen. Ja, da fehlt halt einfach
das immer. Das kostet jetzt 5 Euro ins Phrasenschwein.
Ja, klar, logisch. Ich habe das Ding hier eh schon gefüllt. Aber ich nehme es ja nachher auch mit, von daher ist es mir egal. Nee, das ist halt so eine Sache und dann halt die Verletzungen, die sich dann einstellen. So, ne? Also das war auch so ein Thema gestern, dass das auch ein Ausdruck der, dass man da nicht konzentriert ist. Ja, also wenn du konzentriert in die Zweikämpfe reingehst, wenn du bis zum letzten Schluss fokussiert bist, kannst du auch unglaublich viele Verletzungen, die da nämlich sonst nebenbei einfach passieren, verhindern. Und das ist, glaube ich, etwas, und damit könnte man später ja mal die Sache nicht, ich würde jetzt nicht nur Pardardai in die Runde schmeißen, sondern halt, ich meine, er hat einen Trainerstab und dieses Mentalproblem, das ist offensichtlich, das ist 5 Euro ein Rasenschwein. Hertha hat ein mentales Problem.
Gebe ich die Hälfte zu.
Ach, okay, super. Ja, ich sehe schon, er hat 2,50 Euro Geldstück schon reingeworfen. Meine Güte, irgendwie fühle ich mich hier komisch. Nee,
ihr lügt, ohne rot zu werden, das ist unfassbar.
Na klar, wäre ich nicht rot.
Er wird blau.
Er hat in letzter Zeit so viel mit Politikern gesprochen.
Also, da musst du das schlechter
können.
Einfluss.
Da musst du das können.
Ja? Aber eine Kasse hat er ja. Oh Gott, nee, keine Gerüchte streuen.
Nee, auch weiße Kasse hoffentlich, der schwarze.
Na klar. Stefan Hermanns vom Tagesspiegel, der hatte zum 1-0 was geschrieben, was ich ganz nett fand, den Satz, Hertha in der Defensive in solchen Szenen nicht entschlossen und nicht zupackend genug, immer einen Schritt zu weit weg und gedanklich nicht auf der Höhe. Und ich finde, das hat er eigentlich schön zusammengefasst, nicht nur fürs 1-0, sondern nachher eigentlich für den Verlauf des Spieles. Also gerade in der zweiten Halbzeit, ich fand, Hertha war in jeder Hinsicht unterlegen, das war ein Klassenunterschied und das Schlimme war, man sieht ein Team, von dem man den Eindruck hat, sie können sich nicht wehren, sie wollen sich nicht wehren. Es ist so, eben wurde Köln erwähnt, so dass man den Eindruck hat, vielleicht sind sie nicht besser, aber sie versuchen wenigstens sich zu wehren und weh zu tun. Und das war nachher irgendwie so sang- und klanglos.
Und aber die Sachen, die du sagst, gelten ja nicht nur fürs Bayern-Spiel. Die gelten ja auch fürs Köln-Spiel über 60 Minuten und fürs Wolfsburg-Spiel über 50, 60 Minuten. Also Wolfsburg, es waren ja, ich will nicht sagen, dass Hertha da auch so schlecht und luftlos oder was auch immer gespielt hat, aber es waren die gleichen Probleme, die wir immer haben. Also seit Jahren haben, seit den kritischen Jahren, sagen wir mal, seit Dardai weg war das erste Mal. Nämlich diese unfassbaren Ballverluste in der Vorwärtsbewegung. Und zwar jeder zweite Angriff wird nicht unterbunden, weil ein Zweikampf verloren wird oder sonst was, sondern weil einfach der Gegner den Ball in die Füße gespielt wird. Es ist zum Heulen, wenn du dir das anguckst. Und das ist natürlich auch Psychologie, aber eben nicht nur. Da müssen in meinen Augen funktionieren da auch gar keine Automatismen, gar keine. Ich meine, man sah das ja in der letzten Saison daran, dass wir kein Standardtor gemacht haben, 33 Spieltage lang und so weiter. Und das sind so Sachen, die mich echt schockieren, ja. Und ich rede jetzt nicht vom zweiten Marcelinho oder von irgendjemand, der da groß das Spiel an sich reißt oder so, sondern es geht darum, dass jeder Spieler im Spiel nach vorne teilweise Knabenfußballbälle dem Gegner in den Fuß spielt. Damit meine ich nicht so Sachen wie Dardai, also der Spieler, wenn der mal so einen Steilpass macht, der irgendwie fünf Leute überspielt, das kann mal schief gehen, das ist nicht der Punkt. Aber so gestern, also 5-Meter-Bälle, einfach zum Gegner spielen. Und das ist natürlich auch eine Sache, die so ein Spiel für eine Mannschaft unheimlich schwer macht. Wer selber mal Fußball gespielt hat, weiß, hinterherrennen ist immer schwieriger, als wenn du von vorne gleich antizipieren kannst, wie man neudeutsch sagt. Das heißt, wenn du da gleich direkt bei der Sache bist. Und das ist eine Sache, die mich, wie gesagt, und ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, woran sowas liegt, weil die Spieler einzeln, egal wen man da nennt, die sind ja nicht schlecht. Also es ist ja nicht per se, ich meine, als Dilrosun gekommen ist, die ersten Spiele, dachte ich, boah, der ist ja bald weg und spielt in Madrid. Und jetzt hat alles verloren, alles vergessen.
Auf meiner Liste hier eigentlich nur 3 Hertha-Chancen in der 2., in der 5. und dann nochmal in der 77. So viel mehr war es gar nicht. Die ganzen Bayern-Chancen, die habe ich erst gar nicht aufgeschrieben. Schlimm fand ich zum Teil, wir brauchen das jetzt nicht ewig dran abarbeiten, aber beim ersten Tor, ja, Mittelstädt eigentlich mit 2 Gegenspielern alleine. Also da kann man ihm jetzt nicht den Vorwurf machen, aber da scheint ja die Zuordnung oder die Struktur in der Abwehr nicht stimmt zu haben, sonst hätte da ja zumindest noch ein zweiter Spieler helfen müssen, wer auch immer dafür angedacht war. Beim 2-0, dieser Lattentreffer, der Ball kommt hoch wieder zurück und da sind Boyata und Stark eigentlich an Lewandowski dran. Ich glaube, du hattest gesagt, aber auch ordentlich aufgestützt, ne?
Ja.
Hättest du das abgepfiffen?
Nee, wahrscheinlich nicht, aber ich sagte, er ist schon ganz schön dem Boyata oben auf die Schulter gesprungen, sage ich jetzt mal, auch mit dem Ellbogen.
Ja, haben wir auch gesehen, aber ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, Lewandowski wollte das Tor machen und Boyata und Stark wollten es nicht so doll verhindern, weil da musst du anders zum Zweikampf gehen. Also wenn du zu zweit schon an so einem Spieler dran bist.
2 Spieler da, die hätten das, da hätte ich jetzt auch gedacht, ja. Leute, ihr von der Position her könnt ihr das abwehren.
Der Stürmer hat es natürlich immer einfacher in der Situation, aber trotzdem, da musst du anders hingehen zu so einem Ball.
Beim 3-0 hat dann Deo den Ball vertändelt gegen Müller. Gut. Ich glaube, wir brauchen auf das Spiel jetzt im Einzelnen nicht mehr weiter eingehen. Das wollen wir wahrscheinlich auch gar nicht. Ich muss leider Musiala erwähnen, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat bei den Bayern. Das war schon, also für jemanden, der gerne Fußball guckt, war jetzt ausgerechnet gegen Hertha gut, aber fiel schon auf, muss man auch mal lobend erwähnen. Also.
Ja, es ist auch einfach, gegen Hertha gut zu spielen, ne? Wenn du praktisch keine Gegenspieler hast. Und ich meine, wir haben in der Vorbesprechung, haben wir ja auch drüber gesprochen, Bayern war gnädig gestern. Das muss man mal ganz klar sagen. Die haben zwischendurch dermaßen das Tempo rausgenommen. Wenn die durchgespielt hätten, dann hätten wir eine Schalke-Klatsche bekommen oder höher. Also ich fand das schon sehr nett eigentlich von denen. Und wie gesagt, dass die besser sind und auch normalerweise in Anführungsstrichen gegen uns gewinnen, ist nicht der Punkt. Der Punkt ist immer, wie man sich verkauft.
Da war erschreckend, wie einfach das geht, zumal man ja Hertha tatsächlich sonst in den letzten Jahren in einer Hinsicht loben musste. Gegen die Bayern und gegen die Dortmunder haben die eigentlich immer wirklich gute Spiele gemacht. Die waren ja manchmal nicht zum Wiedererkennen. Gestern also auf gewisse Art und Weise leider auch nicht.
Ich war mit einem Freund zusammen in München vor ein paar Jahren. Da stand es nach, ich glaube, 14 Minuten 3-0 für Bayern. Da habe ich beim ersten Zweikampf von Ribéry auf der linken Seite gesehen, oh, das wird ein Scheißspiel heute. So, und das war gestern eigentlich gar nicht so, weil wir hatten ja diese Riesenchance. wo eben auch alle sagen, Mensch, lauf doch noch 3 Schritte und schieb ihn einfach rein. Neuer ist natürlich auch immer nicht zu überwinden, das weiß, aber mit dem Ball überwindest du keinen Torhüter der Bundesliga. Aber wie gesagt, so eine Spiele gibt's auch. Das ist auch nicht der Punkt. Aber damals hat Hertha sich dann nach dem 0-3 dann so ein bisschen gerappelt. Aber in der ersten halben Stunde hatte Bayern trotzdem mindestens 1500% der Torchancen damals. Und diesmal waren sie, wie gesagt, ich denke, sie waren gnädig.
Ich will nicht mehr.
Okay, das reicht.
Fragen wir doch lieber, was macht man jetzt?
Ich habe doch 2 Zitate, habe ich nochmal, die will ich noch bringen. Arne Friedrich bei Twitter: Wir werden die Länderspielpause nutzen und uns neu ausrichten und die richtigen Erkenntnisse ziehen. Was wir heute abgeliefert haben, darf und wird sich nicht wiederholen. Vielen Dank für eure Unterstützung, gerade in diesen Zeiten.
Soll man dazu was sagen?
Zweites habe ich noch, falls ihr möchtet, den Andreas Lorenz hatte ich ja noch angeschrieben, weil er gesagt hat, wir müssen bis Ende der Saison warten, geduldig sein, was natürlich nach so einem Beginn extrem schwierig ist. Es ist ja nicht so, dass es jetzt der erste Monat des Umbruchs ist, der nicht so richtig funktioniert. Mut gibt mir die Länderspielpause und hoffentlich ab Mittwoch der Kader. Außerdem hat Arne Friedrich gerade auf Twitter versprochen, dass solche Leistungen nie wieder passieren werden. Und wenn Arne Friedrich sowas verspricht, glaube ich das als Hertha-Fan natürlich.
Ich muss auch mal eine Lanze für die Hertha-Fans brechen. Es gibt keine Fanszene, die genügsamer ist, die Abfahrten ist, die ihren Verein immer und immer und immer und immer und immer wieder eine neue Chance gibt, die Geduld hat. Also es ist unglaublich. Also ich eigentlich müssten wir wirklich alle in irgendwelchen blau-weißen Latexanzügen, in Fetischkostümen ins Olympiastadion gehen und uns dann die Geißel über den Rücken jagen.
Was machst du das nicht?
Im übertragenen
Sinne. Du sprichst jetzt aber sehr viel von deinen persönlichen Vorlieben, habe ich den Eindruck.
Naja, da haben wir uns doch kennengelernt, das weißt du doch. Nee, also diese Fanszene ist geduldig, ja. Und jetzt kommt dieses immense Geld rein, was natürlich, wenn man das jetzt mal sieht, mit anderen wirklich europäischen Spitzenclubs natürlich auch nicht, es klingt lächerlich, ich weiß, aber es ist auch nicht die Summe. Ja. Ich war froh, dass Hertha BSC offensichtlich einen Teil dieser Summe in die Verbindlichkeiten, die wir da hatten, gesteckt haben. Wir haben ja angefangen, früher das Tafelsilber zu verkaufen, da wurde sehr viel rückgängig gemacht, also dass man wirklich ganz konservativ mit diesem neuen Geld umgegangen ist. Ich sage es mal anders, verantwortungsvoll umgegangen ist. Weil diese Schulden, die also ja im Grunde genommen seit den 70er Jahren durchgängig immer da waren, sind jetzt einfach mal in den Griff, die wurden jetzt einfach, die werden jetzt beherrscht. Und da ist natürlich nicht das erste Geld in irgendwelche Verpflichtungen rausgegangen. Dann denke ich mal, stand Michael Preetz dann unter diesem Druck, jetzt habe ich ja dieses Geld und jetzt muss ich irgendwas machen. Ja, er hat ja, ich meine, zu Michael Preetz brauchen wir uns jetzt nicht weiter zu unterhalten, aber er stand halt natürlich unter diesem Druck und unter diesem neuen Aspekt, ich habe Geld, und die Öffentlichkeit guckt und ich muss jetzt irgendwelche Spieler zusammenkaufen. Genau das ist dann auch passiert, ob die nun passten oder nicht, vom Papier her, waren die super. Das ist richtig. Ob die nun alle eine Sprache sprechen, ob die ins System reinpassen, ob die in die mentalen in das Team reinpassen, ob die nach Berlin passen, das halte ich mal für dahingestellt. Das wurde nicht mit abgeklopft, was ich erwarte. Ne? Aber es war halt dieser Handlungsdruck da. Dann kam zum Glück in diesem Falle und alle, die jetzt natürlich da Verluste zu beklagen haben, die bitte ich jetzt um Entschuldigung, aber zum Glück in diesem Punkt kam dann Corona, weil nämlich das automatisch bewirkt hat, dass die Geldbremse dann halt auch dann gedrückt wurde. Ne? Die haben halt das Geld zusammengehalten. Also wenn man das jetzt sich mal zu Ende ausmalt, dann ist es halt so, dass hätte Hertha das Geld ausgegeben, dann wären wir einer der ersten Vereine gewesen, die dann halt über diese geminderten Einnahmen durch diese Corona-Geschichte dann wahrscheinlich als allererstes übers Messer gesprungen sind. Hertha hat das Geld zusammengehalten. Wir werden nicht die Ersten sein. Es werden Vereine sterben. Ja, es werden Traditionsvereine sterben. Und diese hochgelobte zweite Liga ist nichts anderes als der Vorhof zur Hölle. Wer da von diesen alten Traditionsvereinen, die jetzt da sich gesammelt haben, die jetzt da abgestiegen sind, unten einnistet, der wird, ich denke mal, in 5 Jahren, wenn wir das den ersten Traditionsverein haben, der weg ist. Ja. Und das hat Hertha BSC nicht gemacht. Die sind mit dem Geld vernünftig umgegangen. Die Fanszene natürlich geduldig, wie sie ist, ist jetzt haben wir das Geld. Die sind ja das auch nicht gewohnt gewesen. Ne? Haben gesagt, Mensch, da kann man doch den und den und den und den kaufen. Der Transfermarkt ist dermaßen schwierig in diesen Corona-Zeiten. Das darf man nicht vergessen. Freddy Bobic, ja, der hat doch in Frankfurt und so. Ja, hat er. Und er hat natürlich auch eine gute Scout-Abteilung gehabt. Aber auch die Frankfurter, dann wurde gesagt, ja, und es war ja gar nicht Bobic, sondern das war ja hier sein Oberscout. So, ja, der reist jetzt auch nichts in Frankfurt, weil der Transfermarkt jetzt so ist. Das muss man auch mal so sehen. Es ist nicht möglich. Und Hertha BSC hat Geld, sagen sie sich alle. Und werden entsprechend natürlich die Berater hauen natürlich dann auf den Topf und sagen, hier, ich will, ne? Aber ein bisschen mehr jetzt hier, ihr habt's doch. Also das ist alles unglaublich schwierig geworden. Und das muss man auch, da muss man auch die Fanszene aber verstehen. Die wollen sich nicht damit beschäftigen. Was ist da an Geld da? Wie ist der Transfermarkt bestückt? Die wollen jetzt einfach neue Saison. Ich bin ja immer noch ein kleiner Junge und schmeiß den Tabellenrechner an. Ich habe immer vor, jeder Saison habe ich schon klar, wer deutscher Meister wird. Ihr dürft dreimal raten, wer es ist. Also ich freue mich jedes Mal auf diese neue Saison. So geht es jedem Fan. Und dann kommen diese drei Spiele und das setzt die Fans da unruhig werden und dann auch sarkastisch werden. Teilweise auch mit Ton sich dann daneben liegen. Ja, das ist ihr Recht. Das dürfen Fans.
Jetzt hat Hertha drei Spiele gehabt, gegen Köln verloren, gegen Wolfsburg verloren, gegen die Bayern verloren. Wir sind Tabellenletzter mit 0 Punkten nach drei Spielen. Und jetzt wird über der Dardai diskutiert. Wollt ihr da einsteigen? Erstmal, findest du das angemessen? Würdest du es angemessen finden, nach drei Spieltagen schon Dardai anzuzweifeln? Findest du das berechtigt? Ich finde, bei anderen Clubs sage ich immer, warum so früh? Sag mal, wartet doch ein bisschen ab.
Ja, schwierig. Manche Leute sagen ja so, vielleicht auch zu Recht, dass unter Dardai gibt es keine Fortentwicklung und so weiter. Ja, und jetzt haben wir auch noch so einen richtigen schlechten Start hingelegt, sage ich mal. So, ne? Worst-Case-Szenario jetzt. Und vor allen Dingen, wenn die jetzt die beiden Spiele, die kommen, gegen die vermeintlich leichteren Gegner, da auch was in die Hose gehen sollte, denke ich mal, dann wird es wirklich eng. Ja, wenn jetzt, sagen wir mal, mindestens 4 Punkte, wenn nicht sogar 6 Punkte rausspringen sollten aus den beiden Spielen. Da gebe ich dann Knut auch wieder recht. Da ist der Fan dann zumindest wieder eher mal so ein bisschen besänftigt. Ja, ach, sie können es ja doch.
Aber ist es fair Dardai gegenüber? Ich meine, wir haben jetzt den dritten Spieltag. Der hat immer noch keinen fertigen Kader. Wir sind immer noch dabei, einen Kader zu planen. Der hat jetzt teilweise die Vorbereitung gemacht mit Spielern, die gegangen sind. Und kriegt jetzt kürzlich noch drei Spieler neu, mit denen er noch nicht mal eine Vorbereitung machen konnte. Also ich finde es auch gegenüber Dardai ein bisschen unfair. Das Wolfsburg-Spiel, da kann man, oder das Köln-Spiel, da kann man sagen, mein Gott, wechsel ein bisschen besser. Da kann man auch vielleicht mal mit der Aufstellung sagen, ist nicht ideal gelaufen oder vielleicht reagiert er da manchmal zu spät. Aber ich finde diese Wankelmütigkeit von uns Fans eigentlich manchmal doch nicht ganz fair, weil was war denn? Immer wenn Hertha in großen Problemen war, bei seiner ersten Amtsübernahme, dann hilft Dardai. Dardai hat das immer gemacht und hat dem Verein geholfen und hat gesagt, okay, ich mach das. Keine Ahnung, ob ich es kann, ich bin eigentlich noch Nationaltrainer, aber ich gehe hin. Dann sagt er, pass mal auf, Dardai, mit dir können wir ja nicht mehr weiterarbeiten, wir haben höhere Ziele. Preetz sagte dann, geh mal, ich glaube, wir haben höhere Ansprüche, die werden wir mit dir nicht mehr erfüllen können. Das geht komplett schief nach zwei Jahren, wer kommt wieder? Dardai. Holt, und das war echt nicht einfach, schafft den Klassenerhalt, und das war ja eine enge Kiste mit Corona und A-Mannschaft und B-Mannschaft. Was für ein Höllenritt, das hätte auch schief gehen können. Und wir haben drei Bundesliga-Pflichtspiele und dann kommen die Ersten und sagen, ja, mit Dardai geht das nicht. Mein Gott, ist das nicht doch ein bisschen unfair?
Nö.
Ach, der Knut.
Also ich selber empfinde es nicht als unfair. Also wir tun ja auch übrigens allen Trainerinnen und Trainer auf dieser Welt Unrecht, dass man sagt, dass nur wer ein guter Erstligatrainer ist, ist wirklich also die Krone der Schöpfung, der Trainerschöpfung. Also es gibt halt Trainer, Trainerinnen im Jugendbereich, es gibt welche, die sind mit den großen Jugendlichen erfolgreich, können aber nicht mit den ganz Kleinen, und die mit den ganz Kleinen können nicht mit Junioren und so weiter und so fort. Aber dennoch ist jeder einzelne Trainer, jede einzelne Trainerin in ihrer Position wichtig, damit es überhaupt diesen großen Fußball da oben gibt. Und genauso gibt es in diesem großen Fußball da oben halt klassische Zweitligatrainer, die eine super gute Arbeit machen und an dieser Stelle perfekt aufgehoben sind. Und es gibt klassische Erstligatrainer, die, wo es genau umgekehrt ist. Und bei Pal Dardai bewegt sich das genau dazwischen. Erstens war er übrigens auch nie weg, sondern er war ja immer beim Verein. Das muss man, ja, man muss das auch mal betonen, dass Hertha BSC der einzige Profiverein ist, der einen Trainer ein unbefristetes Arbeitsverhältnis gibt. Das muss man auch mal sagen. Macht auch nicht jeder. Und Pal Dardai weiß sehr wohl, worauf er sich da eingelassen hat. Und Pal Dardai ist genau dieser Trainer, den ich genau dazwischen sehe, ne? Der halt Tatsache es schafft, wenn was in die Hose gegangen ist in den letzten Spieltagen, das Ruder noch umzureißen und einen Verein, also eine Mannschaft dann halt dann auch für den Abstieg zu retten. Ja, auch das ist etwas, was man können muss. Ja, und das macht ihn zu einem hervorragenden Trainer. Und es macht ihn auch nicht zu einem schlechteren Trainer, dass er meiner Meinung nach Tatsache für einen Verein mit Hertha BSC, mit diesen Ambitionen, die Hertha BSC mit sich bringt, dann für diesen Schritt nach vorne einfach nicht der richtige ist. Im Übrigen, ich meine, es ist ein Podcast hier, ne? Wir haben hier keine bewegten Bilder. Wenn man aber jetzt hier unseren Tisch sehen würde, dann würden wir denken, das ist hier der OFC Pal Dardai. Wir sitzen nämlich alle und haben meistens auch die Arme verschränkt. Und damit bin ich auch bei einem wesentlichen Punkt hier, wenn ich schon den Fanclub Pal Dardai um mich rumschare. Es ist die Körpersprache. Also, okay, nun sind diese Bewegtbilder, die ich per Fernsehen gesehen habe, sind halt auch nur Ausschnitte, aber wenn, hat er gesessen und dann hat er gegrinst und dann hat, und er hat nicht gehandelt. Also ich muss sagen, also wenn man einzeln zurückliegt, egal wo auch immer, ach, wenn es 0-0 steht, dann habe ich gefälligst am Spielfeld dran zu sein. Dann habe ich auch nachzujustieren, auch das haben wir gestern diskutiert. Ne? Kann ein Trainer denn überhaupt während des Spiels noch Einfluss nehmen? Ich sage ja, er kann sich die Protagonisten kommen lassen, er kann noch immer umstellen, er kann sagen, jetzt lass dich nach hinten fallen oder. Er hat viele, viele Möglichkeiten. Aber die Möglichkeit nimmt er nicht wahr, wenn er sitzt und die Arme verschränkt und grinst. Also erstmal provokativ in die Runde, in dem Fanclub hier.
Ja, ich bin vom Dardai-Fanclub, ich stehe auch dazu und ich würde die Frage ganz anders beantworten. Ich finde es nämlich extrem unfair Dardai gegenüber, weil er ist sozusagen der Letzte, der noch irgendwas dann ändern kann. Vorher sind Sachen falsch gelaufen, du hast es selber angesprochen, die, ja, sagen wir mal, unglückliche Zusammenstellung, die noch unter Preetz passiert ist. Da ist ja nur auch mittlerweile nachjustiert worden, zum Teil jedenfalls. Auch dazu vielleicht noch ein Satz bei Preetz. Ich fand den nie so schlimm, wie er hat bei Trainern gerne mal daneben gegriffen. Bei Spielern sind oft Leute gekommen, wo man dachte, oh, der kommt zu uns. Ui.
Pierre-Michel Lasogga.
Er hat, es ist wirklich so, dass ich denke, dass wir oft dachten, oh, dass der jetzt zu Hertha kommt, ist ja komisch. Da hat er gute Arbeit gemacht. Aber er hat natürlich auch nicht alles richtig gemacht, um es mal so zu sagen. Und bei Dardai ist es meiner Meinung nach so, ich bin auch nicht immer mit allem einverstanden. Und ich finde nicht, dass er viel sitzt, sondern er steht auch viel am Rand und so weiter. Aber er hat ein gutes Gespür dafür, ob er eingreift, ob der Eingriff was nützt, den er macht. Und da hat er gestern in der 6. Minute gemerkt, das wird heute nichts. Weil er, glaube ich, die Spieler sehr gut kennt, noch viel besser als wir die kennen. Und genau sieht, also ich weiß, mein Enkel hat auch mal Fußball gespielt und da wusste ich nach 5 Minuten von dem Spiel, die waren ja ein bisschen kürzer, die Spiele bei den Kleinen, wusste ich genau, das wird schlimm heute oder das wird gut heute. Und ich glaube, das hat er auch. Und ich finde nicht, dass er so viel sitzt. Und außerdem muss man dazu ja auch noch sagen, er hat ja auch Zecke dabei. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Zecke macht ja auch sehr viel und die anderen Trainer machen auch sehr viel. Du hast ja vorhin die Mentalität angesprochen. Also das Mentale und da muss man schon den ganzen Trainerstab sozusagen sehen. Und Dardai hat selber gesagt, nach 5 Niederlagen bist du weg. Und wenn, ich will kein Prophet sein und ich hoffe auch nicht, dass er eintritt, aber wenn er gegen Bochum und gegen Fürth verliert, dann wird es zumindest sehr dünn für ihn, muss man sozusagen. Aber ich stehe hinter ihm, so wie ich immer hinterstehe. Ich habe meine Hertha noch nie ausgepfiffen, auch wenn es öfter mal wirklich Gründe gab. Ich habe auch oft geflucht. Ich bin auch gerne gegen Bayern dann mal, wenn es, weiß ich nicht, wie viel stand, früher gegangen, was mein Bruder zum Beispiel nie machen würde. Aber so, dass ich also Trainerwechsel, auch nochmal mein Bruder, der hat ja auch einen Blog dazu, zu Hertha, Tiefe des Raumes.de, ein bisschen Werbung. Und der sagt zum Beispiel, der hat mal eine Statistik gemacht, wie viel Trainerwechsel überhaupt was genützt haben. Und das ist ein Witz, ein absoluter Witz. Und guck dir andere Vereine an, die wirklich langfristig, es gibt immer auch Negativbeispiele, klar, aber die langfristig mit ihrem Trainer arbeiten und durch Höhen und Tiefen gehen und in die zweite Liga zurück und dann wieder hochkommen und so weiter und so fort. Und das fände ich eigentlich immer den besseren Weg.
Aber woran liegt's dann? Brauchen wir dann einen anderen Mentalcoach, einen anderen Physio?
Und ein bisschen Glück.
Ja, ist so. Ich habe ja in letzter Zeit den Satz strapaziert, der von Bobic kommt. Und das ist bitte ja auch im Moment unser Kaderplaner, der ja immer wieder sagt, Mentalität vor Qualität. Habt ihr das gestern gesehen? Und bei welchen Spielern können wir denn Mentalität vor Qualität sagen? Hat sich ja viel geändert. Wir haben einen enormen Kaderumbruch. Wer war denn jetzt in den letzten drei Spielen Mentalität vor Qualität?
Ich habe vorhin schon Asghar Sibar erwähnt, der in meinen Augen immer ackert wie irre.
Selke,
sicherlich auch. Gestern halt unglücklich. Klar, er kann das Tor machen zum 1-0. Dann geht das Spiel natürlich anders.
Der Kunja-Abgang, ist der so zu begründen?
Ja, auch das haben wir vorhin ja schon ein bisschen im Vorfeld besprochen. Aber Kunja ist komplett bei Hertha komplett überbewertet gewesen, finde ich. Brauchen wir nicht drüber reden, dass er ein sensationeller Spieler ist von der Qualität her und so, brauchen wir nicht drüber reden. Aber diese Lustlosigkeit, die zumindest so rüberkommt, diese Lustlosigkeit und dieses, ich sag's mal provokativ, auch Rumgeheule, wenn man gefoult wird und so weiter, da steht man auf. Also ein Freund von mir, der ist auch Hertha-Fan, wohnt in den USA, der hat früher Handball gespielt. Und der hat gesagt, weißt du, wenn mich jemand so brutal gefault hat, wie man nur faulen konnte, da bist du aufgestanden, hast am Ärmel abgestriffen, ja, und bist weiter. Du hättest dir doch nicht die Blöße gegeben, dem Gegenspieler mitzuteilen, dass das jetzt wehgetan hat. Und das hätte ich mir bei ihm zum Beispiel gewünscht. Und eben, wie gesagt, das für mich absolute K.O. war natürlich auch das Köln-Spiel, wo er dann aufgehört hat, seine taktischen Aufgaben zu erfüllen. Ob er das jetzt will oder nicht, ist egal, aber er spielt einen Mannschaftssport, da muss er Tennis spielen, da kann er machen, was er will.
Wir hatten ja aber die Ausgangsfrage, welche Spieler mental gut drauf sind, um das mal so salopp auszudrücken. Und da möchte ich natürlich auch unsere zweiten und dritten Torhüter auf der Bank erwähnen, denn die können auch was und sehen halt, dass die vermeintliche Nummer 1 momentan gesagt, auch ich kann schönen, ja, nicht so gut spielt, wie man sich das wünscht und auch nicht so mental auf dem Platz offensichtlich ist. Also ich halte die Folge, dass jetzt also auch dieser Christensen jetzt da geholt wurde, für richtig, ja, weil in der Tat ist auch dieser Torwart halt, also ich fand ihn auch viel zu teuer, also damals, als er geholt wurde. Also, ich weiß nicht, Schwodo hat irgendwie ganz viel verlernt bei Hertha, ich weiß es nicht. Geht das? Natürlich geht es nicht. Woran es liegt, weiß ich auch nicht. Aber auch, man kann natürlich richtig, ja, die Trainer für alles verantwortlich machen, aber ein Stück weit bin ich als Profi auch darüber, also der eigene Herr und sage mir hier, ich muss jetzt was ändern. Ich merke ja selber, ich bin hier unzufrieden, ich bin hier nicht mehr so, wie ich mal war. Woran liegt das? Und das muss ich doch abarbeiten, da muss ich doch rangehen. Also ich denke mal, wir haben ein Torwartproblem, stelle ich jetzt einfach mal in die Runde.
Na gut, Christensen kam jetzt vor allem erstmal, weil Jahrstein ja immer noch nach seiner Corona-Infektion nicht richtig fit ist, da brauchtest du noch einen weiteren Torhüter. Der Christensen gilt als ausgesprochen talentiert, vielleicht noch nicht sofort fertig da, um Schwolo abzulösen, aber ein Konkurrent und jemand, der tendenziell vielleicht sogar tatsächlich recht schnell im Tor stehen könnte. Also ich denke mal, dass im Moment da vor allem die Jahrstein-Überlegung größer war oder vielleicht Hand in Hand ging damit, dass Schwolo hier und da dann doch mal Schwächen zeigte. Was ich noch viel interessanter finde, sorry, wenn ich da ein bisschen das Thema oder den Spieler wechsle, den Jürgen Ekelenkamp. Ganz junger Mann von Ajax Amsterdam, 3 Millionen Ablöse, Mittelfeldspieler. Und da bei der Gelegenheit nochmal liebe Grüße an den Simon alias, jetzt kommt's, Ed Skjelm bei Twitter, der für Cavanes Friseur, glaube ich, schreibt und auch noch mit Hertha Base verlinkt war, der hatte einige Tweets abgesetzt. Die habe ich mal mit aufgeschrieben, weil fand ich schön beschrieben. Ich zitiere das einfach mal: Mit einer Ablöse von 3 Millionen Euro ist das finanzielle Risiko relativ gering, zumal Ekelenkamp das Potenzial mitbringt, bei einem möglichen Abgang mehr Geld einzuspielen. Mit seiner Torgefahr und Präsenz ist Ekelenkamp ein anderer Spielertyp als Herthas andere Mittelfeldspieler und eröffnet Dardai damit im Zentrum mehr Möglichkeiten. Ein weiteres Plus: Er hat in den letzten Jahren nur ein Spiel verletzungsbedingt verpasst. Das, gerade bei Jovetic und Selke muss man sich ja ein bisschen Gedanken machen. Jovetic auch verletzt. Der hatte, glaube ich, irgendwas an den Adduktoren, muskuläre Probleme. Auch Selke wird ja jetzt erstmal, ein Rippenbruch. Da spielst du jetzt nicht nächste Woche gleich weiter, oder?
Nee. Rippenprellung wäre übrigens schlimmer. Wer das schon mal hat, Hölle, Schmerzen. Ja, schmerzhafter ist eine Prellung. Aber mit dem Bruch, na, letztendlich, du kannst ja auch keinen Gips rumwickeln. Ne? Du musst das stabilisieren.
Atmen.
Ja, und das mit den Atmen ist dann oft auch problematisch. Also von daher, es kann gut sein, dass es einige Wochen sind, aber es sind keine Monate. Also sprechen wir aus eigener Erfahrung, weil ich habe im Fußball mir des Öfteren die Rippen gebrochen.
Okay. Warst du so ungelenkt, so untrainiert oder so brutal beineisenhart?
Ich dachte, wir sind hier unter Freunden.
Das ist nee, seit Anfang der Folge nicht mehr.
Sagen wir so, ich habe auf jeden Fall immer sehr engagiert gespielt.
Ah, okay. Ja, und du bist ja auch groß.
Ich bin auch groß, ja.
Darf man ja nicht vergessen. Ich weiß jetzt nicht, wie wir so ein bisschen weitergehen, weil ich habe jetzt recht viele Zugänge, Abgänge. Die brauchen wir jetzt nicht alle durchgehen, glaube ich.
Aber du hast jetzt gerade einen Spieler genannt, der mit 21 offensichtlich für die erste Mannschaft sofort da ist als U21-Nationalspieler. Ne? Also das wird ja damit suggeriert. Aber der Torwart, der U21-Nationalspieler, den wir jetzt bekommen haben, der ist für Platz 2 Rune Jahrstein geholt worden. Weiß nicht. Also wann sollen denn Torhüter irgendwann mal in der ersten Mannschaft reinwachsen? Müssen sie dann 7 Jahre auf der Bank erstmal gewachsen und gereift sein?
Ich finde sowieso diese, wir investieren in die Zukunft, für den Schwachsinn. Wenn man einen Spieler kauft, dann kauft man einen Spieler, der jetzt helfen kann. Den ich also im Prinzip morgen einwechseln könnte. Morgen ist kein Spiel, aber einwechseln könnte. Und was will ich mit den Talenten, die dann auf der Bank schmoren, dann in die U23 kommen und eigentlich nur unzufrieden sind? Das brauche ich nicht. Ich brauche Spieler, die kommen, die reinkommen, wenn man neue, also ich, ja, wir sind alte Säcke, aber ich meine, früher war das so, da hast du einen Spieler gekauft, der hat am nächsten Wochenende gespielt. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen schlimmer mit taktischen Zwängen und diesem und jenem, aber ein guter Spieler, das merkst du ja in den hochklassigen Vereinen, also Dortmund, Leipzig, Bayern und aber auch international, ein Klassespieler, der spielt da einfach mit. Da wird nicht, der weiß, was er machen muss. Das hast du ja eben auch gesagt, Mentalität und so. Die wissen, was sie zu tun haben. Und da wird gesagt, wir spielen die und die Kette, das und das, hier die Raute da und dort das. Und dann wissen die das und dann spielen die das. Und natürlich die Laufwerke der einzelnen Leute, wo die jetzt genau sind, so wie gestern beim 1-0 von Lewandowski, Weltklasse, wie er dann rüberspringt über den Ball, damit Müller den einfach einschieben kann, großartig. Solche Leute können spielen. Und ich meine, warum willst du Leute kaufen, die dann in einem Jahr helfen? Die brauchen wir jetzt nicht. In einem Jahr, wenn es so weitergeht, spielen wir in der zweiten Liga, dann sind die sowieso weg.
Also so wie ich in Ekelenkamp beschrieben war, habe ich den Eindruck, der könnte recht schnell spielen. Der Belfodil, der überraschenderweise jetzt auch gerade noch kurz verpflichtet wurde. Ich muss ehrlich sagen, ich konnte mit dem gar nicht so viel anfangen. Der hatte mal eine gute Zeit in Hoffenheim, war dann öfter verletzt. Was hatte ich hier gesehen? Mai 2019 Kreuzbandverletzung. 3 Monate ausgefallen, Oktober 2019 Knie-OP, 9 Monate ausgefallen. Der soll in gesunden Zeiten und in guten Zeiten in Hoffenheim ein echter, guter Stürmer gewesen sein, bulliger Stürmer.
Ja, der ist ein Brecher, das hat man schon
gestern
gesehen.
Gestern kam er gegen die Bayern rein, war natürlich so.
Ja, das ist die A-Karte. Also das
kannst du jetzt natürlich nicht als Maßstab nehmen,
wenn du
in so ein
nicht
Spiel rinkommst.
Nee.
Aber den schaffen wir auch auf das Hertha-Niveau zu heben.
Das klingt optimistisch.
Senken war das richtige. Senken war der richtige Begriff.
Davy Senken? Ich verstehe.
Der soll versenken. Ja.
Oh, keine Witze mit Namen. Aber gut. Okay. Nein, das ist, also ich glaube, der war, glaube ich, sehr billig. Ich glaube, der hat nur ein paar hunderttausend gekostet und das ist reine Pokerei in meinen Augen. Ist
ein Jahresvertrag.
Okay. Ja, also, ist okay. Wenn er gesund bleibt, kann er sicherlich helfen, weil wir haben ja nun nicht 20 Stürmer im Kader. Und wenn er nicht gesund bleibt, dann haben die gesagt, wir haben es versucht.
Ich habe ganz viele Gerüchte hier nicht aufgeschrieben. Eins habe ich doch aufgenommen, nämlich Friedrich von Union.
Ja.
Ich weiß nicht. Wahrscheinlich nur ein Gerücht. Ich weiß auch nicht. Es wäre der erste Unionsspieler, der, glaube ich, zu Hertha käme, wenn überhaupt, ja, seit langer Zeit.
Direkt von Union zu Hertha wäre der erste. Im Gegensatz umgekehrt lief es ja schon öfter, direkt von Hertha zu Union.
Unionsspieler.
Genau, vor allen Dingen das. Aber das liegt auch daran, dass die keine gute Jugend haben, muss man auch mal ganz klar sagen. Also so doll ist das nicht bei Union. Na klar, bedienen sich, aber ich meine, dafür ist die Jugend bei Hertha auch da letztendlich. Ich meine, wir brauchen keine 5 Torhüter und 6 Mittelfeldspieler auf der linken Seite. Nee, alles okay. Aber Rehmer,
einer wäre ja
Rehmer war der erste und einzige bis jetzt. Ehemalige Unioner, der über Umwegen dann halt bei Hertha war. Entschuldigung, ja.
Nee, ich sagte, ein linker Mittelfeldspieler wäre ja schön. Aber ist egal.
Ach Mensch, Axel. Ja, das Schöne ist, du bist so ein Träumer, du bist so ein Romantiker.
Immer,
ich finde das toll.
Immer. Ja. Sollen wir euch alleine lassen?
Immer wenn ich im Stadion bin, denke ich, ach, heute wird's gut. Und ich werde aber häufig eines Besseren belehrt.
Das ist doch aber immer so. Das ist doch ein Leben lang als Hertha-Fan.
Ist so, ja. Haben wir ja vorhin gehabt. Ja. Ich meine, was willst du zum Beispiel, wenn du jetzt einen Podcast für Bayern machen würdest, ja? Also nur mal ganz hypothetisch und du hättest die Frage gestellt, welches war dein Lieblingsspiel? Da ist allein das schon 3 Stunden Aufzählung. Außer dass es natürlich egal ist, weil du sowieso immer gewinnst. Aber ich meine, so, also vielleicht würden sie nicht das Finale daheim wählen, das nicht, aber sonst gibt's doch 50 oder 100 Spiele, zumindest die wichtig waren, die sie gewonnen haben. Ob dann, das weiß man ja spätestens seit den Toten Hosen, ob dann das immer so toll ist, dass man, hey, wir sind Meister, oh, super, zum 163. Mal. Ob man das dann immer noch so mit dem gleichen Jubel, ich weiß nicht, was hier los wäre, wenn wir mal Meister werden, also wenn ich es noch erlebe. Aber
es gäbe authentische Töne dann halt bei so einem Podcast, ne? Wenn dann so ein Bayern-Fan, so ein Original-Bayern-Fan dann sagt, ja, ich bin aber immer schon Bayern-Fan gewesen, war ja schon seit 10 Jahren, ne? Und das ist schon eine ganz tolle Sache, war. Ist irgendwie auch nicht so, ne? Also, wollte ich nochmal erwähnen.
Richtig, ja. Na gut, ich meine, aber wie sind wir zu Hertha gekommen? Wir haben es vorhin gesagt, durch den Vater, durch so weit. Was hattest du denn für Möglichkeiten, ich sag mal, ich in den 70er oder mit 60er, End 60er Jahren? Es gab 3 Spiele in der Sportschau, ja, da musste man sich aber beeilen nach dem Spiel. Und wenn du Bundesliga-Fußball sehen wolltest, musstest du zu Hertha ins Stadion. Punkt. Es gab keine anderen Mannschaften, also zumindest in den 60er und 70er gab es ja dann TB und später nochmal irgendwann Blau-Weiß. Aber es gab sonst keinen Bundesliga-Fußball, das gab es nicht. Und du, ja, wenn du Glück hattest, konntest du mal irgendwann, wenn du lange aufbleiben durftest oder so, durftest du auch mal Europapokal sehen, wenn die Bayern mal live im Fernsehen gezeigt wurden. Aber nur, wenn keine Werbebande in Spanien irgendwo war, weil die ARD sich dann das ausgeschaltet hat. Und deshalb war es die einzige Möglichkeit, Hertha-Fan zu werden. Heute die Jugend. Ich habe neulich gerade von Facebook wieder mal eine Erinnerung bekommen vom ersten Training meines Enkels im Verein. Ja, da gab es alles an Trikots, alles. Barcelona, Bayern, Nationalmannschaft, dieses, jenes und so weiter. Aber kein Hertha-Trikot. Also beim zweiten Training gab es dann ein Hertha-Trikot von meinem Enkel. Aber verstehst du, das war, und das ist klar, die Kinder werden penetriert im Fernsehen mit den großen Vereinen. Die können alles live sehen, die können heutzutage auch ohne Probleme kannst du, wenn die Eltern ein bisschen Geld haben, fährst du halt nach Bayern zum Heimspiel. Also ich meine, kommen ja immer ein paar tausend Sachsen dahin, wenn das Stadion voll ist und. Das ist alles kein Problem mehr. Und die als Kind weiß man ja selber, also zumindest in meiner Erinnerung war es immer so, wenn Hertha gewonnen hat, haben sie gut gespielt, wenn sie verloren haben, haben sie schlecht gespielt. Das wurde immer gleichgesetzt. Und warum sollst du denn jetzt mal wirklich, warum sollst du denn als Kind zu Hertha gehen, wenn du dann auch zu Bayern kannst oder so? Als Kind, sage ich mal bewusst. Ja, wenn man später merkt, was das dann, was noch so anderen Sachen wichtig ist im Fußball, dann ändert sich, kann ich das vielleicht ändern, aber also ich denke, dass das ist völlig normal, dass eben dann einfach viel mehr Kids zu diesen Luxusclubs gehen, sage ich mal, ob es jetzt die Engländer sind oder die Spanier oder Bayern. Oder.
Kennst du die Geschichte, warum ich kein Bayern-Fan geworden bin? Ich habe es hier schon mal erzählt.
Kann sein, aber es macht dich sympathisch.
Ganz einfach. Ich bin ja Oma-Kind und war bei meiner Oma und meine Oma hat dann irgendwann erzählt, ja, die Bayern nennen uns übrigens Saupreußen. Und da ich ja gut erzogen war, fand ich das wahnsinnig unhöflich. Und ich dachte mir, nee, wenn die mich so nennen oder uns so oder wenn die so unanständige Worte sagen, dann auch nicht Bayern und dann Bayern München auch nicht. Den Einzelnen, den ich wirklich richtig mochte, und das tat mir richtig leid, er ist ja jetzt verstorben, Gerd Müller, es ging. Man konnte auch Gerd Müller toll finden und war trotzdem Hertha-Fan. Also das ging. Aber ansonsten Bayern.
Ja, das war damals.
Gott hab ihn selig.
Ja, gänzlich eine andere Zeit. Also du hast das schon angedeutet, der Bundesliga-Fußball war der Bundesliga-Fußball. Und es war halt, und die Europapokale, die waren halt Tatsache noch richtig Europapokal, wie man sich gewünscht, ne? Also Europapokal der Landesmeister, da können sich nur die Älteren daran erinnern. Da haben wirklich nur die Meister gespielt. Heute kannst du als Vierter in der Liga der Champions League Gewinner werden. Es gab also, das war eine absolut elitäre Sache, und da bist du natürlich dann auch als Hertha-Fan, konntest du dann auch Europapokal natürlich angucken, was auch total gierig danach. Und Gerd Müller war natürlich einer meiner Helden. Wenn auch an Erich Behr und Ähnlichen nicht ranreichen konnte, aber von allen denen, die außerhalb des blau-weißen Spektrums waren, war er einer der größten. Ne? Aber du hast halt ganz anders Fußball geguckt. Es gab den Pokal der Pokalsieger. Das war sowas wie der kleine Pokal der Landesmeister. Da waren auch nur Sieger. Das waren die Pokalsieger Europas. Das Ding wurde aufgelöst und mit dem UEFA Cup in der Euroleague zusammengefasst. Was für ein Verlust.
Ja? Und du hattest eben immer K.O.-Spiele, Gruppen, also es ging um was.
Genau, es war immer und immer spannend. Ne? Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ja, Bayern-Fan werden ist aber auch eine Sache des Charakters. Ich meine, wenn du dein Leben immer den einfach ohne Widerstand, klar, ich meine, ich habe halt heute wieder an der Drehbank was versemmelt und ich habe heute im Büro wieder meinem Chef nicht und keine Ahnung. Ach, aber ich bin ja Bayern-Fan, ein bisschen Erfolg kriege ich da immer ab und so weiter und so fort. Kannst natürlich unglaublich viel, was bei dir schiefläuft, kaschieren, indem du Bayern-Fan bist. Dann brauchst du dich in deiner Freizeit nicht mit denen auseinandersetzen, was du sonst versemmelst.
Jetzt, ich muss dich mal bremsen. Hertha, ich finde, wir machen sonst den wahnsinnigen Eindruck eines schlechten Verlierers. Ja. Die haben gestern verdient.
Nein, das haben die ja auch. Das haben die. Ich wollte den Bogen nur dazu spannen. Das hatten wir ja auch schon mal im Vorgespräch erwähnt, dass halt bei Hertha BSC gerade auch in den letzten Jahren, wenn Hertha abgestiegen ist, die Mitgliederzahlen nach oben gegangen sind. Dass wir, das hat Wolfgang erwähnt, dass wir in der zweiten Liga also ewig viele Zuschauer dazu gewonnen haben. Ja, also das ist halt der Gegenentwurf. Das hat nichts mit schlechten Verlieren zu tun, sondern einfach nur, dass halt Tatsache, also Hertha BSC, die Fanbase ist definitiv nicht durch Erfolg geprägt. Und das macht diese Fanbase so stark in meinen Augen.
Ja, es ist ja bei anderen Vereinen eben auch so, ich habe nichts dagegen, wenn jemand Bayern-Fan ist, der aus Bayern ist. Es ist überhaupt kein Problem. Und wenn es Leute gibt, die da oder Kinder, die da im Urlaub waren und das toll finden, alles prima. Aber diese, was du eben auch vorhin gesagt hast, diese Event-Fans und diese Sieger-Fans, die sozusagen, ich habe das ja in München erlebt, auch bei dem Hertha-Spiel, wo wir, ich glaube sogar 2-1 geführt haben und dann kam der Lattentreffer von Benatira, glaube ich, oder weiß nicht mehr, wo wir dann fast gewonnen hätten, was wir dann, glaube ich, noch 3-2 verloren haben oder wie auch immer. Da fingen die an, als Bayern nicht nach einer Viertelstunde 3-0 geführt hat, fingen die an zu pfeifen.
Ja, ja.
Also da dachten, oder waren unruhig, so, weißt du, diese Unruhe im Stadion, wenn der, so wie neulich als Sané den 15. Fehlpass gespielt hat, ja, dann geht so ein Raunen durchs Stadion, kennt man ja diese Geräusche. Und da dachte ich, was ist denn hier los? Und der Stadionsprecher, der ist in etwa so aufmunternd, wie als wenn er die Opernaria jetzt ansagt. Und das ist halt einfach anders. Und deshalb, das muss man halt alles nicht mögen. Aber ansonsten, wie gesagt, ein guter Freund von mir hat mir nach dem Spiel geschrieben, war ein bisschen hoch das Ergebnis. Ich habe geantwortet, fand ich gar nicht. Insofern, und der ist Bayern-Fan, aber mit dem war ich eben schon ab und an im Stadion in München und auch in Berlin. Und der kommt aus München und der ist eben Bayern-Fan, das ist so. Also und das ist völlig okay.
Du kennst Leute.
Ja, ich kenne Leute.
Ich kenn da sogar, kann ich dann vielleicht auch nochmal kurz einhaken. Ich
kenne sogar Schalke-Fans.
Mein bester Kumpel, geboren in Neukölln in der Nogatstraße, ja, Bayern-Fan. Ich habe schon ein paar Mal seine Mutter gefragt, was ist bei dir in der Sozialisation falsch gelaufen, ja? Konntest du das nicht verhindern bei deinem Sohn? Ja, das war dann halt nicht zu machen, ja.
Letzten Punkt habe ich hier noch. Ich glaube, dann sind wir nämlich durch. Ausblick.
Was ist? Achso, ja.
Die Sanduhr? Uhr ist schon lange durch. Ja. Erstens hat der Knut eine Uhr manipuliert.
Habe ich nicht gesehen.
Frechheit. Frechheit.
Ja, ich habe immer noch die Kuchenhoheit, seid freundlich zu mir.
Okay,
wobei, ne, eigentlich ist es meine
bisschen
Mama.
Ein bisschen habe ich manipuliert.
Ja, wir werden jetzt tatsächlich mal gucken, dass wir in den gemütlichen Teil danach kommen. Ich brauche erst noch ein bisschen was zu trinken. Durst vom Reden. Und
du hast doch gar nichts gesagt.
Ja, nicht viel. Bochum, Auswärtsspiel, dann zu Hause gegen Fürth und dann gegen Leipzig. Es klang eben schon mal an, als wir über Dardai gesprochen hatten. Ich glaube, wenn wir da keine Punkte sammeln, dann wird es wirklich schon eng für Dardai. Auch wenn ich nicht dafür bin, aber ich glaube dann, also jetzt nochmal zwei Niederlagen gegen die Aufsteiger, reicht nicht. Ich weiß nicht, was da auf uns zukommt.
Ja, und vor allem, wenn man sieht, gestern Bochum, glaube ich, unentschieden gegen Frankfurt. Ne?
Die sind euphorisiert vielleicht noch vom Aufstieg, die sind noch unter Dampf.
Zeigen ganz ansehnlichen Fußball. Vielleicht kriegt Fürth bisher, haben sie ja eher draufgekriegt. Also, ne, die sind, aber vielleicht kriegen die dann auch in 3 Wochen, ist es ja dann erst durch die Länderspielpause, dann auch den Dreh. Also es wird nicht einfacher.
Ich würde lieber in Fürth spielen, weil zu Hause gewinnen die ja nicht.
Wir haben noch kein Zuhause.
In die Vierter.
Ja, ach so, die Vierter, ja.
Die haben ein Zuhause, da war ich schon. Ich hab's vorhin, glaube ich, schon gesagt, dass Dardai selber gesagt hat, nach 5 Niederlagen bist du weg als Bundesliga-Trainer. Ich bin allerdings der Meinung, dass er bleiben sollte. Also ich finde, dass es wird mit, ich meine, erstmal, welcher Trainer kommt, ja, Peter Neururer vielleicht. Oh nein, das habe ich jetzt nicht laut gesagt.
Der ist aktiv an der Linie, das ist euch ja sehr wichtig, auch wenn ich
damit hadere. Mir nicht. Und wenn Peter Neururer oder Lothar Matthäus kommen, überlege ich, meine Dauerkarte zurückzugeben. Das sage ich hiermit offiziell. Nein, ganz im Ernst. Ich meine, wer sollte kommen? Ja. Und wir, es gibt ja immer so diese, die, also auch da immer in Diskussionen höre ich immer, ach, Favre war so ein toller Trainer. Ja, er hat eine sensationelle Saison mit uns gespielt. Aber in der Saison, wo wir mal oben gekratzt haben, da haben wir so unfassbar viel Glück gehabt. Und zwar so unfassbar viel Glück, dass wir in der Saison danach das Gleiche an Pech hatten und abgestiegen sind. Ja, und Favre, ich weiß, ich erinnere mich an die Sprechchöre der Ostkurve, Favre raus. Ich erinnere mich an die, viele erinnern sich an die nicht und sagen, na, Favre war immer beliebt in Berlin. Nein, tut mir leid, das war er nicht. Er war leider ein bisschen zu früh da, weil er eben teilweise ja wohl auch an seinen Deutschkenntnissen damals ein bisschen gescheitert ist. Er hatte schon eine gute Idee und er hat natürlich auch teilweise sehr guten Fußball gespielt. Aber hier erinnere ich an so ein Hamburg-Spiel, wo 3 Hamburger alleine vorm Torwart sind, zu blöd sind, das Ding reinzumachen. Im Gegenzug machen wir, glaube ich, den Siegestreffer oder irgendwie so eine Sachen. Da haben wir ein Glück gehabt, das gab's nicht. Der normale Platz in der Saison wäre nicht der, weiß gar nicht, was wir geworden sind, der wäre nicht, ich glaube, Dritter gewesen, sondern oder Vierter, sondern da wären wir 8. oder 9. gewesen. Ach stimmt, da war ich ja auch noch in Karlsruhe im letzten Spieltag.
Ich war da auch.
Ja, danke.
Es geht um Ausblick und nicht um Rückblick. Ja, also okay. Ich möchte dieses Thema jetzt.
Danke.
Es war ein heißer Tag in Karlsruhe und ich werde ihn. Ich brauche noch Zeit, ihn zu verdrängen. Von daher möchte ich das jetzt nicht wieder aufwärmen.
Ja, Axel. Nee. Nein, du hast recht.
Ja,
danke.
Entschuldige, ja, also das ist. Die Saison tut heute noch weh.
Ja.
Also. Und auch die da drauf und die davor und die danach.
Aber es gibt dazu noch vielleicht nur noch eine Anmerkung. Es gibt so Situationen, wo sich das Blatt in die oder die Richtung wendet. Und das zum Beispiel, man kann ja die Bayern eben mögen oder nicht, hatten wir ja eben schon die Diskussion. Die Bayern haben die Olympischen Spiele 72, also der Verein Bayern München, genutzt, um neueste technische Trainingsmethoden und so weiter von dem Olympiazentrum und den ganzen und die medizinischen Sachen und so weiter zu lernen und auch umzusetzen teilweise. Das heißt, diese Momente oder überhaupt die Olympischen Spiele und danach natürlich auch die WM und so, die sind der Anfang von so einer Wende gewesen, wo die Bayern quasi dann zumindest über sehr lange Zeit und dann eben mal kurz nicht und dann wieder sehr, sehr, sehr erfolgreich waren. Und bei uns war dieses Spiel in Karlsruhe, wo sich Favre mit den Hauptspielern verstritten hatte und die nicht aufgestellt hat, das war die Wendung in meinen Augen zum extrem Negativen. Das werde ich Favre nie vergessen. Weil wenn wir da nämlich, hätte Fahrradkette, aber wenn wir da gewonnen hätten, Karlsruhe war ja schon abgestiegen und wir hätten gewonnen, dann wären wir in die Champions League gekommen, zumindest in die Quali. Und dann wären Spieler wie Voronin und so weiter bei Hertha geblieben.
Simon Nitschen.
was, genau, Simonic und so weiter. Und was wir dann danach gespielt hätten, das möchte ich, wir wären zumindest nicht abgestiegen. Und dann, wie gesagt, also, und deshalb, ich würde auch nach 5 Niederlagen zu Dardai stehen. Ich finde ihn toll. Ich bin nicht immer einverstanden, was er macht, aber ich würde den Trainer nicht wechseln.
Also ich reiße mich zusammen und versuche wirklich bis zum 10. Spieltag zu warten. Dann muss ein Kader stehen, dann hat er Zeit gehabt, sich einzuarbeiten. Dann möchte ich auch Mentalität sehen. Und dann kann ruhig auch Freddy Bobic, den wir ja noch gar nicht erwähnt haben, noch mal ein bisschen sagen, wie er das jetzt eigentlich ganz sieht. Denn klar, sportlich ist im Moment der Trainer da jetzt unten und macht das Team und macht die Mannschaft und ist sicherlich auch für Mentalität zuständig. Aber spätestens am 10. Spieltag möchte ich also mit Sicherheit nicht mehr auf einem Abstiegsplatz da stehen. Und wenn man dann immer noch da ist, dann wird's eng. Dann würde auch mir der Kragen platzen. Bisher versuche ich mich in Geduld zu üben und ich würde es im Moment auch noch als Tipp geben für die meisten. Gerade eine Nacht nach so einem, man steht ja immer unter dem Eindruck eines solchen Spiels, wenn du so verdient verlierst, dann ist, will der Frust raus. Aber ich finde, man muss sich dann auch noch mal selber so ein bisschen normalisieren, ein bisschen zurücknehmen und sagen, okay, das war jetzt nichts. Schauen wir noch mal, ob es besser wird. Aber jetzt bitte demnächst, bitte in den nächsten Spielen auch mal zeigen, dass es anders geht.
Weil der Ausblick sagt es, wenn Hertha BSC den Trainer wechseln will, dann müssen sie es genau jetzt machen. Das heißt, wir müssten jetzt hier den Podcast beenden, es ist ja jetzt Sonntag, ja, und dann das Internet anmachen und dann den Wechsel schon nachlesen können, weil jetzt wäre die Zeit dafür, dass sich auch ein Trainer dann erstmal halbwegs einfuddeln kann. Wenn das bis heute Mitternacht nicht passiert, dann muss Hertha BSC nicht nur an Paul Dardai festhalten, sondern Tatsache dann halt auch im, also die müssen einfach mal genau hingucken, woran hapert es, und dann muss man halt dann nachjustieren. Nicht nur bei Paul, beim Trainerstab, in den Köpfen einiger Spieler. Es gibt Therapeuten dafür, die haben einen Riesenstab. Also ja, es ist, die zwei Möglichkeiten gibt es nur. Also entweder heute wechseln sie den Trainer, man setzt auf Prinzip Hoffnung, oder man sagt sich, okay, wir schauen, wo der Fehler hier liegt, und wir justieren innerhalb der Runde nach, was natürlich auch der wesentlich ruhigere Weg wäre. Und Ruhe, glaube ich, ist das Wichtigste, was Hertha BSC jetzt braucht. Und die Fans diskutieren sehr unruhig. Das ist, wie ich schon mal sagte, ihr gutes Recht. Ja, aber von dieser Unruhe darf sich Hertha jetzt wirklich nicht anstecken lassen, sondern wirklich ganz, ganz, ganz wohlfeil überlegen, wohin die Reise geht. Und die Sache da mit Favre verzeih ich dir, weil es wirklich, es tut mir immer noch weh. Weißt du, du kannst es ewig ausweiten. Wir hatten mal im Jahr 1990 die Wende in Berlin und Hertha steckten die erste Liga auf. Und da stellt sich da so ein Präsident hin und sagt, wir nehmen keinen aus dem Osten. Und die saßen alle bei uns auf der Tribüne. Ja, und wenn es dann in Anfang der 70er den Skandal nicht gegeben hätte, ey, wie, ja, ja. Ja, dann würden die jetzt bei uns, ach, da würden wir gar nicht mehr Olympiastadion sein, im eigenen Stadion. Dann würden,
oder
dann
wenn wir den Skandal so behandelt hätten wie Schalke, dann wäre es auch anders gelaufen. Ja.
Du hast jetzt übrigens im Podcast, welchen mitgezählt habe, schon dreimal dieses Wort gesagt. Und ja, ich finde, in einem Podcast, wo auch also Minderjährige zuhören, Fäkaliensprache anzuwenden. Und du hast mir vorhin gesagt, man macht keine Späßchen mit Namen, als ich das Ding mit Davy gemacht habe. Und du bringst die ganze Zeit dieses Wort. Ich finde es ein Skandal. Und Andi, da solltest du, ja, ich finde, du hättest reingrätschen müssen. Du moderierst hier. Also, ist meine Meinung. Also,
mein Wort des Tages lautet jetzt Kuchen.
Ah, ja.
Wir sind gut bei 1,45 und ich würde sagen, ich danke euch fürs Mitmachen und das mit den Fäkalworten, das werde ich ihm verzeihen.
Na gut, ich auch. ist er netter.
Schleimer.
Ja. Na, ja.
Ich danke euch, das war's schon. Es sei denn, ihr habt jetzt noch was ganz, ganz Wichtiges, dann will ich euch nicht das Wort abschneiden. Aber an sich, denke ich, sind wir durch.
93 Punkte, Hertha BSC, wir werden ewig deutscher Meister sein. Entschuldigung.
Also mir hat's Spaß gemacht und ich sag nichts weiter als Ha-ho-he.
Ja, ich bedanke mich auch. Ich hoffe, wir haben den Wolfgang heute ein bisschen eine Chance gehabt. Mal,
alles gut.
Unter diesen lauter alles Silberrücken gut. Hier ist das gar nicht so einfach, glaube ich. Okay, danke, Ha-ho-he.
Ha-ho-he. Ha-ho-he.